Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 46 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen zurück in unserer kleinen therapeutischen Podcast-Runde. Ich begrüße heute, wie immer, zuerst mal den Heiko. Servus.
Ja, schönen guten Abend, Carsten.
Und am anderen Ende unserer virtuellen Podcast-Line hier, Marian, servus.
Einen wunderschönen guten Abend, ich grüße euch beide.
Ja, sei gegrüßt.
Ach, hat Marian uns gefehlt letzte Woche schon, oder?
Schon so ein bisschen, ja.
Ja.
Wird keiner zugeben, aber so tief im Innersten.
Hört ja zum Glück auch niemand.
Aber da Marian ja die letzte Folge noch nicht gehört hat, fällt mir das auch gar nicht auf.
Nein.
Ach, danke fürs Verraten. Nein, ich habe noch keine Zeit gehabt. Aber wahrscheinlich bis zur Veröffentlichung dieser Folge habe ich sie gehört. So.
Ja, die Nacht ist jung. Genau, Belkan und Lukas können heute leider nicht. Wir hoffen, dass die nächste Woche wieder an Bord sein werden. Aber wir schaffen das auch hier als Dreier-Musketier-Gespann heute. Wir haben uns ein kleines Thema im Vorgespräch zurechtgelegt. Positiv bleiben in Zeiten wie diesen, die es einfach nicht immer einfach machen, Großoptimismus auszustrahlen. Marian, unser positives Glühwürmchen hier in der Runde. Wie schaffen wir das? Weil ich bin schon so ein bisschen abgenervt hier und da von unseren Mitmenschen, von aber bring mal positive Vibes.
Grundsätzlich erstmal immer mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Das hilft auf jeden Fall. Nein, natürlich, auch wenn ich wirklich versuche, echt extrem positiv zu bleiben und immer positiv zu denken, natürlich ist das gerade nervig, was da draußen passiert. Und ich denke, da werden mir alle möglichen Leute jetzt zustimmen.
Die ja, und auf so vielen Ebenen, das macht es ja nicht einfacher.
Ja, ne, genau. Und das Ding ist, ich sag immer, Kollegen und Freunden sage ich immer, nach vorne gucken. Guck nach vorne, guck, was dich bewegt, lass dich nicht so stark mitnehmen von dem, was um dich rum passiert, weil am Ende, was zählt denn? Das, was du selber tust und was du selber bewegst, um dich besser zu fühlen, oder das, was um dich rum passiert, ne? Das, was um dich rum passiert, wie lange hält das vor? Das ist eine Momentaufnahme.
Ja, ja, aber 2 Wochen. Aber es ist immer eine Momentaufnahme.
Naja, richtig.
Ne? Für diesen Satz kriege ich bestimmt.
Aber an dieser Momentaufnahme kannst du dich nicht festhalten, ne? An dieser Momentaufnahme darfst du dich nicht festhalten, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, aber das ist halt das, was dich in der aktuellen Situation umtreibt und beeinflusst. Und ja.
Ja, deswegen macht man dann hier so eine Podcast-Therapie-Sitzung. Da kann man dann ein bisschen wie sagt man so schön, auf neuamerikanisch, ranten?
Randomized ranten.
Ja. Genau. Dann ist wieder gut, ne? Das hilft übrigens auch, positiv zu bleiben. Sich einfach mal bei irgendjemandem mal so richtig, richtig auskotzen. Das ist eine extrem gute Sache, um positiv am Ball zu bleiben. Ja, einfach mal den besten Freund, die beste Freundin anrufen, sich einmal so richtig schön auskotzen, eine Dreiviertelstunde, auflegen und fertig.
Und da richtig wir alle keine beste Freunde und Freundinnen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr da jetzt durch. Aber es wird auch nicht allzu anstrengend werden. Wir probieren immer positiv im Run zu bleiben. Aber es gibt Dinge, da muss man, glaube ich, drüber reden, die einfach hinnehmen und sich kriescremig dem ergeben, was da passiert, ist das eine. Das andere ist, glaube ich, einfach, wie Marian schon gesagt hat, positiv nach vorne gucken, das Momentum des Runs mitnehmen, ein bisschen schmunzeln darüber, aber sich nicht zu hart runterziehen zu lassen von all den komischen Dingen, die da gerade passiert.
Ja, leicht gesagt, Heiko, leicht gesagt. Also aus meinem umfangreichen Erfahrungsschatz, ohne im Passivismus zu verfallen, ein bisschen auf Zeit spielen, habe ich festgestellt, hilft oft, weil Dinge, die im Moment ganz fürchterlich ausschauen, schauen eventuell sogar schon in der Stunde gar nicht mehr so wild aus. Das ist auf jeden Fall eine Weisheit, die ich hier gerne weitergebe, kostet auch nichts. Und ein Stück weit Fatalismus, habe ich festgestellt, schadet auch nicht. Also was ich mir zum Beispiel immer vornehme, ist, kämpf nach Möglichkeit nur Gefechte, die du auch beeinflussen kannst. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass viele Leute sich einfach an Dingen, die unumstößlich sind, aufreiben. Und das hilft wirklich nichts, weil da auch kein Erfolgserlebnis dahinter stehen kann. Also versuchen, Dinge, die unabdingbar sind, ein Stück weit fatalistisch hinzunehmen und nach Möglichkeit die eigene Energie positiv auf solche Themen zu lenken, auf die man wirklich aktiven Einfluss hat.
Das zieht dich ja auch runter. Das zieht dich auch runter, wenn du da dich ständig an Dinge aufhängst, die du nicht beeinflussen kannst, ne? Hilft ja nichts. Klar will man sich da auch drüber aufregen, weil man sich ja innerlich drüber aufregt, was um einen rum passiert, und man will das auch rauslassen, ne? Deswegen sage ich ja, dieses Ranten, ne?
Das ist jetzt hier. Genau, also der eingangs besprochene Rant. Was raus muss, genau. Muss raus, aber dann ist auch gut.
Richtig, wir werden nach dieser Folge sowas von positiv rausgehen und uns so gut fühlen, hier alle drei, und ihr müsst das einfach ertragen, aber es ist uns so egal.
Ihr werdet unser Grinsen hassen.
Ihr tragt uns dadurch, wir tragen euch dadurch, und immer getreu dem Motto, wenn ihr die Dinge nicht ändern könnt, dann ändert eure Blickweise. Mm-mm. Oder den Blickwinkel. Mm. 5 € ins Phrasenschwein. Mm.
Ja. Ich glaube, da sind jetzt schon ein paar Euro zusammengekommen in den ersten 10 Minuten im Phrasenschwein.
Okay, aber um dann nicht noch mehr Meta-Ebene-mäßig durchzurushen oder
wir kommen ja später noch auf die genauen Themen, warum wir so eingestiegen sind. Aber ja, Heiko, mach erst mal weiter.
Ich würde einfach sagen, lass uns doch einfach mal, wenn auch mit den dürftigen, aber trotzdem ganz schicken und doch recht positiven News der letzten Tage im News-Rundown mal durchzustarten. Ich habe gehört, Netflix hat ein bisschen was getan nach der Corona-Krise und ein paar Analyse.
Stunden. Ja, wobei ich jetzt da keinen Zusammenhang mit der Corona-Geschichte vermute, aber Netflix hat ganz einfach angekündigt, inaktive Konten zu löschen. Ja. Und damit auch Konten stilllegen und damit eben auch unnötige Zahlungen abzuschaffen.
Schöne Geschichte. Sehr fair. Also die Proaktivität hat man noch, glaube ich, von noch keinem Abo-Dienst so erlebt, ja.
Genau, weil das sind ja die besten Einnahmen für einen Abo-Dienst, ne? Ungenutzte Konten,
die weiterlaufen,
ist eigentlich mega, ne? Weil du verdienst Geld, du hast keine Ausgaben, weil die verbrauchen ja nichts, ne? Die verbrauchen keine Bandbreiten, keine Server, nichts. Und du hast Einnahmen und schönst deine Zahlen damit, ne?
Das ist wie in den Fitnessstudios. Ich glaube, die leben auch überwiegend von Mitgliedern, die aus schlechtem Gewissen nicht kündigen und jedes Jahr weiter ihren Mitgliedsbeitrag abdrücken, aber trotzdem nie im Studio auftauchen.
Das ist das McFit-Prinzip, ja genau.
Ja. Ich glaube, ich habe da auch noch einen Spendenauftrag laufen.
Nee, aber ich finde das einen fairen Zug, ne?
Nach ich finde das Jahr, super.
Ja, ne? Obwohl ich die Zeit mit mega. Einem Jahr relativ lang gewählt finde, ne? Es sind 12 Monate. Hätten auch 6 Monate machen können, ne? Das ist dann immer noch ein guter Zeitraum. Aber grundsätzlich ist das schon mal. Meckern.
Ich lese mal vor, ich habe mir es gerade aufgerufen, wenn ihr euch vor mindestens einem Jahr angemeldet habt, aber nichts geschaut habt, oder wenn ihr in den letzten 2 Jahren nichts auf der Plattform gestreamt habt, wird Netflix euch per E-Mail oder App-Benachrichtigung fragen, ob ihr den Dienst weiterhin nutzen wollt. Wer nicht antwortet, wird automatisch gekündigt.
Das ist mal ein Ehrenmove.
Ja.
Und, zurückzukommen zu deiner Frage, Corona beeinflusst oder nicht, denke ich schon, dass sie ihren positiven Zuwachs aus den Krisen- und Lockdown-Tagen einfach mal hergenommen haben, ihre User ein bisschen zu analysieren und einen Teil des unverhofft vermehrten Incomes dann darauf zu verwenden, eben da mehr als fair zu bleiben. Also ich finde das extrem Stark. Ja.
Ja. Ich meine, natürlich kann man noch schrauben. Sie reden hier von ca. 0,5% der Mitgliederbasis, die das betrifft. Aber das ist ja unerheblich. Also es gibt ja so einen gewissen Wohlfühlfaktor. Ich lese hier gerade weiter. Innerhalb von 10 Monaten, wenn man innerhalb von 10 Monaten sein Konto reaktivieren will, dann sind dann noch alle Vorlieben und Streams und History-Geschichten wieder verfügbar. Man muss sein Profil also nicht komplett neu von null auf neu einrichten.
Genau, das Profil als solches bleibt bestehen. Es wird nur quasi der Account in dem Sinne. Also so wie wenn du auch selber kündigst bei Netflix, ne? Wenn du selber kündigst dein Konto, dann bleibt dein Profil ja auch noch eine ganze Zeit bestehen. Kannst dich dann wieder entscheiden, das weiterzuführen. Also quasi analog dazu.
Nette Geschichte.
Ja, da könnten sich Vodafone, T-Mobile und O2 mal eine Scheibe von abschneiden.
Du verlangst zu viel.
Du hast seit 5 Jahren deinen Tarif nicht geändert. Hättest du nicht Lust, einen günstigeren Tarif zu bekommen? This will never happen.
Ja, allerdings, wenn das dann so passiert, wie es Vodafone macht, ist das auch nicht unbedingt schön.
Ja.
Ja.
Aber weil einfach nur Beispiel der Sky oder whatever, es gibt ja genug Abo-Dienste oder das Fitnessstudio. Da gibt es ja echt mehr als genug, die ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, dass die Leute einfach vergessen, verbaseln, sich schämen, keine Ahnung, das zu kündigen und einfach von diesem Grundrauschen sowas von profitieren. Ja, von daher muss ich sagen, Ehrenmann der Woche, Mr. Netflix.
Auf jeden Fall. Ehrenmann. Aber wo du gerade Vodafone sagst, Heiko, da muss ich mal so ganz, ganz kurz so eine Seitenrandbemerkung, ich füge gleich den Link noch hinzu, da hat sich ja Vodafone auch so ein Mega-Ding geleistet, mit der, wie soll ich das jetzt sagen, um das nicht zu blöd.
Das ist Heikos Take, bringen. Marian. Wie soll keep ich das coming, sagen? Darf nur coming. Heiko sagen.
Nee, nein.
Entschuldigung.
Ihr könnt mich doch einmal. Marian, mach weiter.
Hintergrund ist ein Urteil des Landgerichts München gegen Vodafone Kabel Deutschland. Das Unternehmen habe Kundenverträge untergeschoben, die sie nie abgeschlossen haben. Kunden berichten von Verträgen für Produkte wie die Giga-TV-App, die sie nie bestellt haben. Soll wohl teilweise so abgelaufen sein, dass Vertriebsmitarbeiter sich als Techniker vorgestellt haben an der Haustür und meinten, die müssten mal einen Kabelanschluss prüfen und dann wurde dann mehr oder weniger ein Auftrag ausgelöst dadurch für ein neues TV-Produkt mit Bereitstellungspreis, mit Monatspreis, was der Kunde aber so gar nicht haben wollte. Und das ist in so einer Riesenmasse passiert, dass das Ganze so krasse Wellen geschlagen hat, dass die komplette Vodafone-Vertriebsschiene quasi in die Presse geraten ist, weil ich denke mal, der eine oder andere wird es vielleicht auch schon mal irgendwann in seinem Leben erlebt haben, dass er in einem Vodafone-Shop war und eigentlich nur einen Vertrag haben wollte oder vielleicht seinen Vertrag verlängern wollte, wenn er Vodafone-Kunde war und auf einmal mit einer neuen SIM-Karte rausgegangen ist oder mit 2 Verträgen rausgegangen ist, von denen er erst gar nicht so genau wusste. Und das Ganze ist echt ziemlich, ziemlich hochgekocht. Ich verlinke das in den Shownotes. Ist ein ziemlicher Abfuck. Vodafone leistet sich da schon über Jahre solche zwiespaltigen Vertriebsgeschichten. Arcor Haustürvertrieb, damit hat das irgendwann mal angefangen. Aber
das, ja, aber das ist 20 Jahre her, Mann. Der Arcor Haustürvertrieb, ja.
Ja, aber die haben das ewig weitergeführt, ne? Also auch unter der Vodafone-Marke. Ne, ging das weiter, auch zu DSL-Zeiten, nicht erst jetzt Kabel Deutschland und so weiter. Also das ist seit ewigen Zeiten und Vodafone hat das immer versucht, irgendwie in Vergleichen beizulegen, bloß nicht zu wirklichen Gerichtsurteilen kommen lassen. Aber jetzt ist es dann halt endgültig passiert und jetzt gab es dann halt ein Urteil und auch Strafen für den Wiederholungsfallen von pro Fall 250.000 Euro. Also das heißt,
das ist nicht ganz unerheblich.
Richtig, genau. Also das heißt, da muss ich jetzt mal grundlegend was bei der Vodafone in der Vertriebsstruktur ändern, was ich auch echt hoffe, weil
Glaube ich nicht dran.
Ich war jahrelang seinerzeit echt ein Vodafone-Fanboy, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Marke cool und die Produkte, wie sie gemacht haben. Ich bin aber seit 3-4 Jahren echt zum Hater geworden, weil ich so viel Kritik habe an diesem Unternehmen. Aber gut, das soll es zum Vodafone-Rant gewesen sein.
Da muss ich auch abschließen, das ganze Provisionsmodell intern beruht ja auf eben diesen Kennzahlen, ne? Vertragsverlängerungen, ja. Airtime, all diese KPIs, die Jungs haben. Und es gibt so viel Schlupflöcher, ja, wo die Jungs einfach einen absteppen können, um mehr Profit zu bekommen, ihre Ziele zu erreichen. etc. Es war eine Frage der Zeit gewesen, bis es mal hart aufkocht und teuer wird.
Ja, das war wirklich nur eine Frage der Zeit, ja. Also das ist ja wirklich, wie du gerade sagst, dieses ganze Provisionsmodell, was dahinter steckt, ne? Wenn du mal so einen Shop-Mitarbeiter fragst, was sie an Grundgehalt haben, ne? Das wenn die mal wirklich einen Monat ausfallen und keine Provisionen verdienen, dann sind die auf Hartz-IV-Niveau, also knapp drüber.
Ne? Das ist, ja, gerade so. Ja.
Ne? Also,
if you pay peanuts, you get monkeys, ja. So schließt sich dann der Kreis.
Genau, ganz genau.
Aber dann lass uns einfach die Drückerkolonnen-Methoden von diversen Online-Mobilfunkbetreibern oder TV-Sender-Providern einfach abschließen damit. Denn ja, da wird sich so schnell nichts dran ändern. Ist gut, dass da mal einfach ein Zeichen gesetzt wird. Und wir werden sehen, in welche Richtung sich das bewegt.
Ja. Damit schöne Brücke geschlagen auf den nächsten Punkt. Wir haben ein bisschen diskutiert, ob wir das überhaupt in die Sendung mit reinnehmen wollen, weil es sich hier, glaube ich, nicht um unser Lieblingsmedium handelt.
Ja komm, Carsten, bild dir deine Meinung.
Habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich nehme es einfach mal hin. Ja, die Zeitung mit den 4 Buchstaben hat eine Rundfunklizenz erteilt bekommen für ihre Livestream-Angebote. Also Hintergrund, dass PiepTV in letzter Zeit online gegangen ist, dass sie da mit diversen Formaten vor allem in Richtung Live-Berichtung gehen wollen. Auch Diskussionsrunden natürlich gibt's schon zuhauf. Ich habe kurz mal reingeschaut in 1-2. Ich war jetzt wenig enthusiasmiert. Und jetzt haben sie eine offizielle Rundfunklizenz erteilt bekommen.
Haben sie.
Was es nicht besser macht so am Ende vom Tag. Ja?
Nein, definitiv nicht.
Kriegst du da deine Sonntags-Free-Soap-Ausgabe kostenlos digital zugestellt jetzt, ja?
Ach komm, ist doch alleine, wenn man eine Talkshow hier spricht, das Volk nennt, ne? Jetzt mal ernsthaft. Also,
Und denken Sie an Dr. XXXXXX. Sie haben genau eine Stunde Zeit, um Stellung zu beziehen. Live, jetzt.
Boah, allein da. Wo
führt das denn hin?
Ich jetzt
ja,
schon.
Da rollen sich mir die Fußnägel sowas von nach innen, dass ich sie abbrechen höre.
Ne? Live umstrittene Studie. Scheiße, Mann, das ist noch keine fertige Studie. Es ist eine Vorveröffentlichung und der ganze Sinn, warum man das Ding vorveröffentlicht ist, damit man da in der Wissenschaftscommunity drüber streiten kann, weil das ist das, was man in der Wissenschaft macht. Man streitet sich über Statistiken, Ergebnisse, Auslegungen, um auf einen Konsens zu kommen. Wenn man das nicht machen würde, dann hätte die Relativitätstheorie von Einstein nie so. Ja,
da haben wir eine schöne Brücke Marian zum Thema Rant,
die deutsche
Rant
Sprache,
und Rant.
Schön. Ja. Okay, aber gut, dass wir es mit reingenommen haben. Also es gibt ein neues Format, PiepTV. Ich glaube, jeder weiß, worum es geht. Schaut es nicht. Und ihr wisst jetzt, dass sie eine offizielle Rundfunklizenz erteilt bekommen haben. Ich zitiere hier nochmal.
Jeder
kurz.
Wird doch da reinschauen, genau.
Worum geht's? Live-Berichterstattung über Ereignisse, kommentierende Sendungen, nicht tendenziöse, sondern kommentierende Sendungen und Talkformate bis hin zur Berichterstattung über Sportereignisse. Das möchte ich sehen, wenn sie da gegen Amazon und die anderen sich etablieren wollen. Was für Sportereignisse?
Ja, Sportbild, da hat die Bild ja schon einiges.
Ja, aber Bewegtbild, also das kann nur Konserve sein. Das kann nichts Aktuelles sein.
Es sei denn, die holen sich noch irgendwelche Übertragungslizenzen für irgendwelche kleineren Ligen. Oder,
ja, aber das hat der Verlag, glaube ich, nicht im Kreuz. Also wenn du guckst, was Amazon, DAZN, Sky da für die Fußballlizenzen alleine hinlegen und mal ehrlich, was anderes als Fußball interessiert den Deutschen.
Bist du aber ein bisschen zu pauschalisierend.
Natürlich. Guck dir an, was sie mit Basketball, Handball machen, tolle Projekte, aber Eishockey, es ist nie so, dass ich eins dieser Sportereignisse aus eigener Kraft finanzieren könnte. Da sind immer große Geldgeber im Hintergrund. Ohne die wäre das alles nicht möglich.
Gibt es eigentlich zu dem Thema irgendwelche Paywall-Regularien? Sprich, wenn ich eine
Rundfunklizenz...
Nee. Also dann guck mal Sky.
Ich glaube, da gibt es irgendein Regelwerk für.
Nein, also guck mal Sky. Sky hat ja auch einige Lizenzen und da steckt alles hinter einer Paywall. Also
Die Paywall ist halt das Abo in dem Fall, nicht?
Ja, genau. Ja. Also dementsprechend, du hast.
Aber es war auch bei Sky nie anders gewesen. Es gab ja nie Sky for free.
Ja, aber dafür hat Sky auch von Anfang an, auch damals als Premiere, einfach viel zu viel Geld in Lizenzen investiert. Das ist das Gleiche wie mit unserem Mobilfunknetz. Warum haben wir so international vergleichsweise schlechte Tarife hier? Weil immer noch die Lizenzthemen reingeholt werden müssen. Da ist nichts anders. Du investierst hunderte von Millionen in die Fußballrechte in dem Fall. Also musst du die auch irgendwie wieder remonetarisieren. Ich verliere die Sprache auch gerade.
Remonetarisieren. Artwork. Cringy Thema.
Also schaut es nicht.
Ja. Das kann nur nach hinten losgehen.
Wollte ich gerade sagen, jeder wird da reingucken, genauso wie jeder in der Tankstelle, wenn das Ding da so prominent liegt, sich die Titelzeile anguckt. So,
natürlich, aber die ist ja for free.
Ja, 90% der Leute gucken sich die Titelseite an und schütteln mit dem Kopf und gehen weiter. So, das Beunruhigende ist, der restliche 10%, das sind die am lautesten schreien. Weißt du?
Ja, wie immer.
Mhm. Hey cool, hier gibt's eine Kommentarfunktion, die muss ich jetzt mal nutzen.
Haben wir eigentlich bei Podcasts auch eine Kommentarfunktion? Das ist,
haben wir, aber unsere Hörerinnen und Hörer nutzen sie nur sehr sporadisch.
Ich habe übrigens kürzlich in einem anderen Podcast gehört, dass es gar nicht so untypisch zu sein scheint. Podcasts ist wohl das Medienelement mit der geringsten aktiven Rücklaufquote, was Kommentare oder Bemerkungen anbelangt. Was auch irgendwo Sinn macht, weil du ja den Podcast meistens auf dem externen Device hörst, genau. Wenn ich einen Artikel lese, bin ich direkt im Artikel und wenn ich mit dem Artikel fertig bin, bin ich schon in der Kommentarspalte und kann leicht was reinhacken. Für einen Podcast musst du normalerweise dir einen Kommentar zurechtlegen, den merken, aktiv die Seite anwählen und kannst erst dann kommentieren. Das scheint wohl so mit eine Erklärung zu sein dafür, dass Kommentarspalten in Podcasts sehr häufig nicht so frequentiert werden wie Blogs, Printprodukte etc. Was aber niemanden abholen soll an all unsere 12 Hörer. Kommentiert, was das Zeug hält.
Ja, genau. Das hat wohl so eine gewisse Analogie zum klassischen Radio. Radio ist ja auch, auch wenn viel mit Interaktivität geworben wird, aber die tatsächliche Rückfolge, die tatsächliche Interaktivität ist deutlich geringer beim klassischen Radio.
Wobei ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ist auch schon ein paar Tage her, das Radio ist sehr happy über WhatsApp. Denn ja. WhatsApp-Sprachnachrichten sind wohl das Ding, womit sie das meiste Feedback kriegen von der Hörerschaft zu relevanten Themen, Aufrufen, Gewinnspielen, was auch immer. Aber es scheint wohl für die Leute sehr viel einfacher zu sein oder die Hemmschwelle wesentlich geringer zu sein, zu sagen, ich halte den Knopf gedrückt, ich sabbel was in mein Smartphone und dann geht es weg und dann wird es aufgenommen und findet dann auch den Weg in die Redaktion, wird umgesetzt. Was ja sehr viel mehr Convenience und Commodity ist, als irgendwas zu schreiben, zu tippen, sich irgendwo anzumelden in Forum, was auch immer. Ja.
Heiko, hau mal deine Mobilnummer, machen wir am Ende des Podcasts, geben wir Heikos Mobilnummer durch.
Ich wollte mich gerade sagen.
Und jeder kann Gadgetfunk kommentieren über WhatsApp ab sofort. Nee, aber nochmal zurück zum Radio. Die haben das ja relativ früh aufgenommen auch und zum Beispiel Möglichkeiten angeboten. Ihr kriegt die aktuellen Info-News über WhatsApp zugeschickt. Also da gab es dann schon mal den Kanal vom Sender an den Hörer. Und ja, was du gerade beschrieben hast, ist halt der Umkehrschluss, dass es eben jetzt dann in beide Richtungen genutzt wird.
Hm.
Ja, neue Technik, sinnvoll eingesetzt, läuft. Passt.
Ja.
Punkt.
Punkt.
Angefangen neue Technik. Hat das übrigens mit Facebook-Chats. Ne? Facebook-Chats waren die ersten, die quasi von den Sendern Richtung Hörer News gepusht haben. Aber WhatsApp ist halt verbreiteter, ne? Ist halt einfacher.
Ja, und vor allem sind da die jungen Leute. Facebook, da sind ja bloß, ne? Die Silver Surfer. Die Jungen
das Fass machen wir jetzt nicht auf, wer als WhatsApp-Sprachnachrichten nutzt, oder?
Aber
ich habe dir doch nur 3 Minuten 38 Sprachnachricht geschickt. Warum hast du nicht drauf geantwortet? Ey, mir fiel es schwer, die wichtigen Stellen zu markieren und zu sieben. Ja? Okay.
Aber,
ja, apropos, aber schließen wir das Thema.
Apropos aktuelle Medien. Marian hat im Vorgespräch was Nettes angetriggert. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier halbwegs zivil durchkriegen, das Thema. Es gibt einen Geburtstag zu feiern.
Ja, Marian, gratuliere zu deinem Geburtstag.
Alles Gute, Marian.
Das Thema kam eigentlich von mir, aber alles gut.
Ich wollte gerade sagen,
Marian hat sich nur erkenntlich gezeigt für die Steilvorlage.
Ja, genau.
Marian war der Fanboy im Vorgespräch, der genau. Um Eis zu holen.
Ich bin der Fanboy, aber Heiko war der Trägerer.
Und an der Stelle spielen wir noch ein bisschen Happy Birthday to you ein. Und wir gratulieren dem deutschen Videotext oder generell der Technik Videotext für 40 Jahre Daseinsberechtigung.
Yeah. Bis heute.
Meine Töchter mich fragen würden, wenn ich ihnen von Videotext erzähle. Was? Das ist in diesem Fernseher drin? Ernsthaft?
Ja, und es funktioniert irre gut.
Und also, schnell und direkt.
Das ist ja der crazy shit an der ganzen Sache. Selbst moderne Set-Top-Boxen und moderne TV-Software, sei sie von gestern oder von vor 2 Jahren, die haben alle noch eine Videotext-Funktion drin. Ne? Also auch XBMC, ja. Kodi etc. haben alle eine Videotext-Funktion. Jede neue Set-Top-Box, die du kaufst, hat immer noch die Videotext-Funktion. Also das ist tatsächlich ein Ding. Das ist richtig erfolgreich. Gewesen. Auch wenn die Nutzung heute.
Teilweise immer noch. Ich habe leider, muss ich ehrlich sagen, ich habe den Artikel, den ich am Wochenende dazu gelesen habe, nicht mehr gefunden, warum auch immer. Aber so ein paar Key Facts dazu. UK, Großbritannien hat 72 damit gestartet, ja. Und hatten ganze 30 Videotextseiten gehabt mit 24 Zeilen und dann 40 Zeichen dazu. Und für Deutschland ist es auf der IFA 1977 gelauncht worden, was komplett crazy ist. Dann hat es nochmal 3 Jahre gedauert, nämlich bis zum 1. Juni 1980, bis ARD und ZDF das Thema technisch und contentmäßig so auf der Uhr hatten, dass es dann auch Sinn gemacht hat. Und damals konnte man dann eine Werbung schalten dort, komplett crazy, für 8.000 Mark.
Ja,
das wie auch in diesem Interweb zu Pionierzeiten, oft getrieben durch Hintergrund rot beleuchtete Seiten und Sport.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also die erste Werbung für diese ganze komischen erotischen Hotlines etc. War tatsächlich Videotextwerbung im Privatfernsehen. Ne? Da hat sich die Erotikszene am Anfang getummelt mit ihren.
Da könnte Kollege Pritlove, glaube ich, ein Buch drüber schreiben, weil ich glaube, das war einer der ersten, der ein interaktives Videotext-Chat-System entwickelt hat vor gefühlten 30 Jahren, hieß damals Die Villa und war so das erste Pseudo Parship für Anfänger, ein bisschen rougher, aber mit C64-Grafik halt. Ne?
Anfang der 90er,
Ja, genau, Die Villa, ja, war so das erste.
Was eine Mischung aus Die Sims und du konntest dann in eigene Chatrooms oder bestimmte Zimmer dich verziehen.
Genau. Ja, nur dass die Sims keine virtuellen Figuren waren, sondern alles echte Telefonteilnehmer.
Genau, irgendwann kam dann die Nummer mit der Nummer und dann ruf ich jetzt die Nummer an und dann bist du interaktiv in diesem Videotext-Chat-Call, was auch immer, für nur 3,68 Mark die Minute.
Aha.
Ja, komplett crazy. Nein, an der Stelle sehr, sehr nice. Ich bin auch, wenn mein Schwiegervater zu Besuch ist, überrascht. Der gute Mann.
Wie zackig der sich da durchscrollt durch den Video.
Er ist ja schon für sein gesetztes Alter in Rente gut bewaffnet mit Smartphone und Tablet und so. Aber wenn es um schnelle Fußballergebnisse geht, dann zack, ist der Videotext an, wo ich mir jedes Mal denke, ja. Respekt, das ist eigentlich schneller als das Tablet aufzumachen und da und hier.
Na, One Football schickt dir die Ergebnisse auf die Smartwatch. In quasi Echtzeit.
Ja, das muss ich Klaus Jürgen nochmal beibringen, dass er das Smartwatch braucht dafür. Aber sein Workaround mit dem schnellen Videotext beeindruckt mich immer wieder, wenn er zu Besuch ist. Ja.
Weißt du tatsächlich, was womit ich Videotext jetzt verbinde? Zwei Dinge. Das eine war Wettervorhersage. Und wofür ich es auch sehr häufig genutzt habe, war Start- und Landezeiten am Münchner Flughafen.
You're right, yeah.
Bevor, das war quasi Must, dass man, bevor man auf blöd zum Flughafen fährt, guckt man erst, ob der Flug angezeigt wird und was die tatsächliche vorhergesagte Landezeit sein wird. Und das hat uns oft Stunden erspart durch verzögerte Flüge. Das ging damals über Videotext.
Ja, das ist richtig, ja. Sport, Flüge, Verkehr und was
haben wir nicht gehabt? Also wollen wir jetzt nochmal alle gemeinsam singen?
Fernsehprogramminformationen, weil ich erwische mich heute auch immer noch dabei. Manchmal lädt ja das EPG nicht, ne? Dann seppst du da rum und bei manchen Kanälen ist dann das EPG noch nicht geladen. Und da erwische ich mich heute noch dabei, dass ich dann in dem Moment tatsächlich, zack, Videotext, einmal kurz reingeguckt, was läuft da gerade?
Doch das Schnellste.
Ja, dafür müsste man Tochter
war etwas irritiert, als ich auf der Taste ausgerutscht bin, der Videotext ging auf.
Was ist das?
Der Fernseher kaputt? Das sieht so komisch aus. Mäuschen, das gehört so.
Hör mal, richtig interessant wurde es doch erst Mitte der 90er, als die ersten Fernseher, die ersten digitalen dann kamen, die halt auch den Videotext als Overlay zeigen konnten, also ohne schwarzen Hintergrund, sondern mit dem Fernsehbild im Hintergrund und dem Text dann oben drüber.
Das war die Zeit, halt so nachts um zwei Sport 1 hast du laufen lassen, ja, und nochmal auf der Villa vorbeigeguckt hast, verstehe. War ja transparent.
Und dann mit Rot und Magenta und diesem Knalleblau, weil die Farbauswahl war ja auch eher überschaubar. Das war schon kurz vor Augenkrebs.
16 Farben.
RGB für Fortgeschrittene. Ja.
Aber das war wirklich was für Kreative. Ja. Mit RGB und komplettes Farbspektrum kann ja jeder, aber machen wir mit 16 Farben irgendwas halbwegs an. Na, was habe ich jetzt ansprechen? Das kam auch nicht raus.
Ich hoffe, dass ich bis morgen noch die Seite finde mit den Zugriffszahlen, die mir noch bestehen pro Tag beziehungsweise pro Jahr. Und die waren schon sehr schockierend hoch immer noch. Also es scheint immer noch eine große Nutzerschaft da draußen zu geben, was auch vollkommen okay ist. Aber man soll es auch nicht vergessen, an der Stelle nochmal Happy Birthday, 40 Jahre, Teletext.
Ja.
Happy Birthday.
Happy Birthday.
Wir werden das passende Jingle dafür finden.
Ja. Definitiv, denke ich schon. Ja, ja,
ja. Ja, und vielleicht im Zuge von Happy Birthday, vielleicht mal komplett umgekehrt.
A new star Valorant is born. Hat,
yeah, a new star is born. Valorant als Ablösung für all die Gamerinnen und Gamer da draußen. Valorant ist ja angetreten über den Publisher Riot als Counter-Strike-Ablösung nach gefühlten 25 Jahren. Hat die Beta-Phase beendet und das Licht der kommerziellen Welt erblickt am Ende vom Tag jetzt. Und ja, bleibt gespannt, ob Riot seinem E-Sport-Anspruch, was sie ja mit League of Legends schon klar gemacht haben, wo sie hinwollen, ob sie dem treu bleiben und das schaffen, durchzusetzen, dass Valorant das neue, der neue Shit im E-Sport-Bereich, was First-Person-Shooter angeht, dann auch wirklich durchziehen. Wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie die Spielerschaft und die Userschaft sich dazu committet, aber bleibt auf jeden Fall höchst spannend, sich das weiter anzuschauen. Kann nur nach vorne gehen, ich bin hochgespannt, ich habe auch gefühlt nach 3 Wochen festgestellt, oder vor 3 Wochen festgestellt, dass ich schon seit 2 Monaten Beta-Key in meiner Spam-Inbox hatte. War ein bisschen doof, hab ich dann mal gezockt. Ich war ein bisschen geärgert am Wochenende.
Andere, die geben sich, die reißen sich den Arsch auf, um an so einen Kack-Beta-Key zu kommen, weißt du, und du hast einen in der Inbox ungenutzt rumfliegen, weißt du eigentlich, was du für eine Hate, weißt du eigentlich, was du für eine Hate-Kommentare kriegen wirst?
Ja, weißt du, wie ich mich selbst gehatet habe dafür, weil es gab ja schon einen Moment, wo ich dachte, jetzt nochmal eine Runde irgendwie so, Ja, und dann stelle ich fest, fuck, du hast die ganze Zeit den Key im Spam gehabt, das kann nicht sein. Aber an der Stelle kann ich nur sagen, ich werde mir das Spiel zulegen. Und vielleicht, wenn sich der ein oder andere hier bei uns im Team noch findet, für einen Squad, ja, können wir vielleicht ein Gadget-Funk-Squad aufmachen für all die rüstigen Rentner-Gamer unter euch da draußen. Wenn dem so ist, werden wir euch das wissen lassen und freuen uns drauf, wenn ihr unser Team joinen wollt. Valorant ist auf jeden Fall ziemlich spielenswert. Vielleicht kriegen wir auch Carsten dazu, mal eine Runde zu zocken.
Ja, ich muss gucken, ich habe mein Beta-Key noch nicht gefunden.
Ich schicke dir eine Einladung, kein Problem, jetzt habe ich ja einen gehabt. Carsten, der nicht mehr geht in der Live-Phase. So what? Aber ja, an der Stelle Happy Birthday Valorant zum ersten Geburtstag im realen Konsumdasein.
Ja, was man jetzt mal gucken muss, und das wird die nächste Zeit da ganz klar bestimmen bei dem Game, ist die Mikrotransaktionenwelt, also die Wirtschaft dahinter, die da drin steckt. Weil das könnte unter Umständen ja gut sein fürs Spiel oder auch weniger gut sein fürs Spiel. Das müssen wir einfach mal schauen, wie sich die Wirtschaft, die Mikrotransaktionen, wie sich die Preise verhalten für die Elemente und wie das die Spieler und das Spielverhalten beeinflusst. Weil das konnte man jetzt im Beta natürlich noch nicht so wirklich sehen und erfahren.
Ja, muss man mal gucken. Ich denke mal, Riot ist da Profi genug mit Erfahrung aus den vielen Jahren mit League of Legends, dass sie es nicht zulassen werden, ein Pay-to-Win-System aufzusetzen, weil dann tötest du ja auch direkt den E-Sports-Ansatz, wenn du sowas machst. In League of Legends hat sich einfach rauskristallisiert, die Leute wollen vielleicht mal einen geilen Skin, irgendwelche Lootboxes, was es da so alles gab. Alles um den Charakter schöner und nicer und stylischer und ansehnlicher zu machen. Aber all die Dinge, die du bei LOL kaufen konntest, hatten 0,0 Impact aufs Gameplay am Ende vom Tag. Ja. Ja. Es waren nur Skins und irgendwelche Skins für Skins und Skins für Skins und auf jeden Fall alles Dinge, die das Spiel, die dich im Spiel selbst nicht besser machen. Und ich glaube, von der Schiene werden sie auch nicht abkommen. Denn, wie gesagt, sie werden ansonsten ihren E-Sports und Vergleichbarkeitsanspruch da töten mit.
Ja,
den Fehler werden sie nicht machen. Ja. Ist hier kein Handygame wie Coin Master oder sowas. Aber andere Story. An der Stelle, wir lassen euch wissen, wenn es ein Gadget-Funk-Valorant-Team geben wird, und dann dürft ihr gerne joinen, freuen wir uns drauf, vielleicht den einen oder anderen Abend zusammen mal ein bisschen zu daddeln.
Die Daddel.
Die Daddel, mit Doppel-D, wie die Daddel.
Ja, Carsten.
Ja, Datteln. Greta hat sich heute zu Wort gemeldet. Die findet Datteln auch nicht gut.
Ja.
Oh.
Wer war nochmal diese Greta? Oh. Welche Handpuppe war das nochmal?
Ja, jetzt muss man dazu wissen, warum ich jetzt gerade so megamäßig abgegangen bin, ist einfach, ich bin ja Recklinghäuser. Datteln ist Nachbarort, nur durch das kleine Dorf Ohr-Erkenschwick von meinem Ort hier getrennt.
Das vergesse ich immer.
Genau. Ja, genau. Und ja, da steht ja dieses berühmte Kohlekraftwerk, das neu gebaute, das nebenbei übrigens nicht nur seit 2 Wochen am Netz ist, offiziell, sondern inoffiziell bereits seit 2 Monaten am Netz ist. Also, liebe Greta, es tut mir leid, aber du bist echt zu spät. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Und wie mein Kollege, der dort am Kraftwerk arbeitet, immer so schön sagt, alle Klimaterroristen da draußen, ihr seid leider zu spät.
Das läuft.
Und das finden wir jetzt gut oder was?
Wertungslos. Warum wertungslos? Das Ding ist, die politische Entscheidung, an der Kohle nicht vorbeizukommen, die ist getroffen worden. Das Ding darf laufen. Sie schalten dafür ältere Kraftwerke ab. Früher, die sie erst in 2030 abschalten wollten und 2032, die werden jetzt abgeschaltet dafür. Und dafür geht dieses hochmoderne Kraftwerk ans Netz. Ob das jetzt gut ist, besser wäre es gewesen, alle Kohlekraftwerke abzuschalten. Natürlich. Aber wie es immer ist, am Ende ist es ein Kompromiss, oder?
Ja. Mehr oder weniger, genau wie die Entscheidung, die heute Abend wahrscheinlich getroffen wird. Subventionieren wir Autos, Neukauf, E-Autos, nur E-Autos, Verbrenner, whatever. Es ist immer eine Mischung aus Lobbyismus und langfristigen Entscheidungen und dem Fähnchen im Wind. Ja, ist ja leider so. Aber werden wir nicht ändern können, bringt uns zurück zu dem Punkt, wenn du Dinge nicht ändern kannst, ändere deinen Blickwinkel.
Mhm. Und so könnte man dann zum Beispiel seinen Blickwinkel so ändern, Datteln ist ein so modernes Kraftwerk, dass einen mega, mega geringen CO2-Ausstoß, keinen Ruß ausstößt und so weiter, andere Kraftwerke, die Ruß und CO2 in deutlich größeren Mengen ausstoßen, abgeschaltet werden dafür, also insgesamt die Klimabilanz dadurch besser wird. Und das könnte ja dann wieder zu einem positiven Blickwinkel führen, oder, meine Freunde?
Da hast du nicht Unrecht. Und sind wir mal ehrlich. Und auch wenn wir jetzt wieder auf eine komische Metaebene wechseln. Aber was ist denn die Wahl? Oder was ist denn die Alternative dazu? Ja, du hast natürlich alternative regenerative Energien, du hast Windkraft, Solarstrom, whatever, was funktionieren könnte, aber wohl in den Köpfen der Bevölkerung nicht funktioniert, weil bei der Anzahl von Klagen gegen Überlandtrassen, gegen Windräder innerhalb von einem gewissen Radius und so weiter und so weiter, das zeigt ja einfach, dass das Mindset von 90% der Bevölkerung noch gar nicht reif ist für diesen Weg der Energiegewinnung und der flächendeckenden Versorgung durch die alternativen Energien. Ich will weder Atomkraft noch Kohle schönreden, aber es ist momentan der Mix, der es sinnvoll macht. Und solange es in den Köpfen da draußen auch nicht Krieg macht und jeder nicht seine eigene Ich-Komfortzone ein bisschen zurückschraubt und ein bisschen offener wird, ja, dann bist du einfach dazu gezwungen oder ist das Land oder der Staat dazu gezwungen, solche komischen Dinge wie ein neues Datteln, ja, Verlängerung von AKW und dann mal ein bisschen Gas und Windkraft könnten wir viel mehr, da kriegen wir nicht transportiert. Das hier alles eine Gemengelage, die aus vielen Punkten so ist, wie sie ist. Und das Ganze fängt natürlich im Kopf vom Bürger an. Ja, und wenn ich natürlich einen Kilometer weit weg keine Überlandtrasse und kein Windkraftrad haben möchte und dagegen klage, dass es kracht, ja, was ist denn die Alternative? Ich kenne keine. Strom kommt zwar aus der Steckdose, aber nicht für immer.
Es gibt eine Alternative. Einfach Strom ganz abschalten.
Läuft.
Das ist so crazy, ne? Also ich bin persönlich Windkraft-Fan. Ich glaube, Heiko, wir beide hatten die Diskussion irgendwann schon mal, aber ich glaube, das war nicht in der Show, das war außerhalb, glaube ich, der Show, zwecks Windkrafträder und Distanz und Geräusche und so weiter. Wo ich persönlich der Meinung bin, das ist nicht so beeinträchtigend. Wo du mir ja auch eine ganz nette Sicht deiner Dinge geschildert hast. Aber wir sind halt einfach ein prädestiniertes Windkraftland. Wir haben
prädestinierte
Standorte und wir könnten deutlich, deutlich mehr mit Windkraft machen. Das müsste nur halt wirklich mit großer Mehrheit auch vom Bürger so gesehen werden, dass das auch unsere Zukunft ist und dass das auch die Zukunft für günstigen Strom ist. Das ist nämlich so der Punkt, weil wir sind das Land mit den höchsten Strompreisen und das ändert sich nicht, solange diese regenerative Geschichte nicht abgeschlossen ist. Also sinkende Strompreise vor 2040 brauchen wir hier nicht erwarten, wenn es so weitergeht. Punkt hinaus.
Ja, die Lockdown-Tage der letzten Wochen haben es mir einfach wieder mal gezeigt. Ja. Ich habe fast den Fluglärm über Rhein-Main vermisst am Wochenende und habe stattdessen das Windkraftrad von gegenüber gehört. Bei komischer Windlage. Also es ist echt eine sehr spezielle Windlage, dass man das hört. Das ist dann schon schräg. Aber wenn du gegeneinander abwägst, ist eigentlich egal, ob du den Kracher vom Himmel hast, ja, und den Chemtrail-Piloten oben freundlich zuwinkst, ja.
Ja,
oder ob das das Flap, Flap, Flap hast.
Äpfel und Birnen, oder? Der Chemtrail-Pilot trägt jetzt relativ wenig zu unserer Stromgewinnung bei. Hätte ich jetzt so gesagt.
Nein, aber die Jungs erfüllen die ja wenigstens einen Doppeljob, ja. Also die machen gescheite Chemtrails und ein bisschen Lärm. Ja, alles gut. Ja, aber die Geräuschbelastung
ist halt immer noch nicht dafür, dass mein Internet hier funktioniert. Nee, und mein Monitor angeht und mein Smartphone geladen wird. Vielleicht sollten
wir eine Kooperation mit Vodafone machen, weil dann haben sie... Naja, lassen wir das weg. Naja, um da nochmal auf den Punkt zu kommen. Das ist solange das Mindset vom Großteil der Bevölkerung einfach nicht bereit ist oder nicht da ist für nachhaltige Energien oder nachhaltige Energiegewinnung und Verteilung, dann wird es ultra schwer, einfach gewisse Spitzenlasten abzudecken.
Naja, das ist halt das so. Alte Lied, nicht? Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Da,
Ja. Weise Worte. 5 € im Getchfunk-Phrasenschwein.
Also diese Sendung finanziert sich diesmal ohne Sponsor, weil wir nämlich das Phrasenschwein heute haben.
Und irgendwann kaufen wir uns mal ein Bier davon.
Oder ein paar lustige Tassen. Oh ja, vielleicht ja auch für unsere Hörer.
Ja.
Zum Gewinnen.
Sollen wir
aber da unsere Hörer ja nicht kommentieren, ja,
können sie eigentlich auch nichts gewinnen. Keine Tasse.
Gut, genauso wie Sneaker-Cleaner-Gutscheine, irgendwelche anderen Gadgets. Also kommentiert Männers und Frauen da draußen oder Frauens und Männers. Es gibt immer was abzugreifen.
Und wenn diverse auch
Sympathie
auch, Heiko,
für den ersten Out of 1000. Damit wir
korrekt bleiben.
Ach so, ja, das dritte Gespräch habe ich vergessen, tut mir leid. Mhm. Also es, kommentiert es. I don't know.
Hier dürfen Sie nachher einen Jingle einschneiden, Herr Mempel.
Ja. Und auch ein Abo da lassen, bitte.
Und auch ein Abo
da lassen. Wir sind nicht Netflix, wir löschen die Abos nicht ungefragt. nein. Aber lass uns doch von Doppel-D wie aus Daddeln zu Doppel-P wie bei Apple gehen. Apple mit Doppel-B.
Apple?
Mit Doppel-B, genau.
Ja, Apple. Als Rhein-Hesse hast du halt Sprachfehler, sagst Apple. Wie Apple.
Apple und erneute Datenschutzthematiken wäre da hier, glaube ich, die Notiz, die da zum Tragen kommt, die du da wohl ansprichst, mein lieber Heiko.
I heard about it, ja. Yeah. I heard about it. Aber du bist da, glaube ich, wesentlich tiefer im Thema drin als ich.
Hm. Angefangen hat es ja vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen oder so mit den Wiedereröffnungen der Apple Stores. Und wenn du in einen Apple Store gehst, dann musst du dir Fieber messen lassen. Jetzt ist es aber nicht so, dass die ein Kamerasystem oder sowas aufgestellt haben, was dich aufnimmt und deine Temperatur dann abliest, sondern du wird dir wirklich mit einem Infrarotthermometer am Eingang die Körpertemperatur gemessen. Und Apple argumentiert, dass das halt zum Schutz der Kunden und der Mitarbeiter ist. Die hessische Datenschutzbehörde hat aber gemeint, nee, das ist so nicht in Ordnung. Oder möchte meinen, das ist so nicht in Ordnung, weil es ja immer noch die Körpertemperatur ist. Ist ein komplexes, juristisch sehr komplexes Thema. Punkt dahinter ist aber folgender. Hätte Apple jetzt so ein Kamerasystem eingesetzt, wo die Körpertemperatur mit deinem Foto verknüpft gespeichert wird, wenn du den Laden betrittst, zack, dein Gesicht, deine Körpertemperatur, könnten wir ganz klar sagen, datenschutztechnisch nicht in Ordnung, geht nicht. Weil dann ist die Verknüpfung mit dir und deiner Körpertemperatur da. Was Apple einfach nur macht, ist die Körpertemperatur messen und ist okay, lassen sie dich rein. Wenn nicht, lassen sie dich nicht rein. Also hast du Fieber, kommst du nicht in den Apple Store. Sie schreiben das aber nicht auf, sie protokollieren die Temperatur nicht und allein aus dem Grund und dem Hausrecht von Apple, ist ja immerhin ihr eigener Store, ne, und die haben ja ein gewisses Hausrecht, könnte man schon argumentieren, dass das eine geeignete Maßnahme ist. Komplexes Thema. Fakt ist aber, und das lasst euch gesagt sein, viele Firmen da draußen haben sich genau solche Kamerasysteme angeschafft. Sie dürfen hier dieses Betriebsgelände nur betreten, wenn sie sich hier vor dieser Kamera Körpertemperatur technisch fotografieren lassen. Und da lasst euch gesagt sein, das ist datenschutzmäßig nicht konform in dem Moment, wo dieses Bild auch noch gespeichert wird. Also da gibt's, glaube ich, im Moment schlimmere Fälle als die Apple Stores in Europa.
Ja, das schockt mich gar nicht. Ja,
wo der hessische Datenschutzbeauftragte, der gerade rantet, sondern viel schlimmer sind die Firmen, die momentan quasi sämtliche Mitarbeiter mit solchen Kamerasystemen am Eingang überwachen, was nämlich definitiv nicht in Ordnung ist, weil das ist
in Verbindung mit einem Restaurantbesuch, wo du deine Adresse hinterlassen musst.
Zum Beispiel. Ne? Aber da wird ja auch kein Fieber gemessen. Also ich kenne kein Restaurant.
Ja, aber du hast trotzdem einen Connect, ja. Du hast ja irgendeinen Connect von der ganzen Geschichte. Und also ich hätte mal so, ne, per se auf jeden Fall gedacht oder erwartet, dass Apple wenigstens die Apple-ID mit einer Temperatur verknüpft. Mhm.
Das ist ja so ein, das ist ja so ein,
so
ein
per Ding, Default.
Ja, genau. Das ist ja so ein Ding, was der hessische Datenschutzbeauftragte da meint. Ja, aber wenn der Kunde was kauft, dann wäre es ja verknüpft mit den personenbezogenen Daten, wo Apple halt sagt, nein, weil wir notieren ja die Temperatur nicht und jeder, der schon mal im Apple Store war, weiß, dass am Eingang irgend so ein Typ steht, der dich begrüßt und der dir was verkauft, ist ein ganz anderer. So, der Typ, der am Eingang das Fieber misst, ist also ein ganz anderer wie der dir das verkauft. Also wie soll die Information der Temperatur von dem zu dem Typen kommen, der dir was verkauft?
Ja, halt schon sehr an den Haaren herbeigezogen.
Genau, ganz genau. Ne? Viel interessanter finde ich dann aber die Thematik von vorgestern oder so. Die irische Datenschutzaufsichtsbehörde. Die irische, ne, weil Apple
noch
ist.
Nochmal bitte, welche Daten auf die Iren haben die solch eine Behörde?
Man soll es nicht glauben. Ja,
sie sind Europäer. Sie sind aber nicht verknüpft mit ihrer Steuerbehörde, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sonst hätten sie nichts gemacht. Haben eine Befragung an Apple rausgeschickt zum Thema Siri und der Gesprächsmitschnitts Auswertung, weil wie wir ja alle wissen, die ein Mac-Gerät besitzen, dürfen wir ja seit etwas über einem Jahr uns einopten für die Auswertung von Siri. Das heißt also, man hat die Wahl, ob Siri-Mitschnitte gemacht werden und angehört werden dürfen oder nicht. Und da geht es immer noch um das Thema am Ende, wenn Mitschnitte gemacht werden, wie sieht's da aus mit der Anonymisierung zur Verbesserung des Service und so weiter und so fort. Und da ist ganz aktuell nochmal ganz frisch die irische Datenschutzaufsichtsbehörde aktiv geworden. Obwohl das Thema so vor einem Jahr halt, Jahr, anderthalb ungefähr, ziemlich hochgekocht ist mit Siri und seitdem relativ viel Ruhe drum war, kommt das jetzt nochmal auf den Tisch. Interessant, werden wir weiter verfolgen.
Die Frage, die sich mir da stellt, ist, selbst wenn ich sage, nein, Siri, Mitschnitte und Aufbewahrung von irgendwelchen Daten möchte ich nicht, heißt aber ja im Umkehrschluss trotzdem nicht, dass im Realtime gesprochene Geschichten von Siri analysiert und verarbeitet werden, weil das findet ja per se statt.
Das findet per se statt.
Also wird es mit Sicherheit auch irgendwo gespeichert, obwohl es nicht gespeichert wird.
Ja, genau, das ist ja die Frage, die auch da die irische Datenschutzbehörde im Hintergrund stellt. Wie sieht's denn aus, Apple? Wie hast du das technisch umgesetzt? Also wir gehen ja jetzt erstmal im guten Glauben, ne, man muss ja immer im guten Glauben, wir gehen jetzt erstmal wirklich davon aus, dass es Apple ordentlich umgesetzt hat und wirklich nur verarbeitet wird und dann nicht gespeichert wird. Und wenn du da den Opt-in nicht gesetzt hast, also wenn du nicht angehakt hast, dass das zu Diagnose- und Auswertungszwecken genutzt werden darf. Davon muss man ja mal erstmal ausgehen. Also genauso wie ja die Anonymisierung einfach eine Grundvoraussetzung ist. Und
die funktioniert total super bei Siri, glaube ich. Denn ich glaube, ich habe überall, wo man nur kann, das Opt-out gewählt zu dem Thema. Ja. Und bin immer wieder überrascht, wenn ich abends mit irgendwelchen Leuten über gewisse Themen rede, was mir am nächsten Tag so in diversen Social-Media-Plattformen in die Timeline gespült wird.
Ja, aber ob das Siri ist oder ob das andere Algorithmen sind, die im Zusammenhang mit Google-Cookies stehen.
I don't know, es ist nur irgendwie sehr, sehr schräg, ja.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Also,
ich glaube jetzt auch, dass die Apple-Verknüpfung in Social Media nicht ihr stärkstes Pfund ist. Da gibt's andere Unternehmen, die da...
Du sprichst aber jetzt nicht gerade auf den Facebook-Bug von vor zwei Wochen an, wo auf einmal sämtliche Apps nicht mehr funktioniert haben, die den Facebook-Login benutzt haben und die sämtliche Apps nicht mehr starten konnten, weil da ein Bug war in der Verknüpfung zwischen Facebook-Login und Apple.
Oh mein Gott, mein Social Media Life ist tot.
Daran lag es. Na, ich überlege jetzt
ja.
Das, hattest du nicht so auch Login-Probleme, Carsten?
Ja, genau. Ich war anderthalb Tage für Facebook ausgesprochen.
Ah, es ist sehr perfide.
Das erklärst mir nachher, was da wirklich passiert ist, weil ich habe es nicht wirklich nachvollziehen können.
Also das wurde sehr, sehr schnell gepatcht innerhalb von ein paar Stunden. Das heißt also, wenn du automatische Updates anhast, dann muss das innerhalb von Stunden auch verschwunden worden sein, weil die Updates per Push ausgeliefert wurden. Aber wenn man natürlich so ein Update-Verweigerer ist wie du, mein lieber Carsten, der aber trotzdem bei Catalina auf Ja geklickt hat, kurz bevor er einen Podcast aufnehmen will. Ich muss
Tiefschlag.
Ja, den musste ich einfach nochmal loswerden. Hintergrund war ganz einfach, dass die Facebook-API, Login-API einen Bug hatte. Und dieser Bug wohl in Zusammenhang mit dem Zertifikat bei Apple stand. Das Zertifikat war abgelaufen, keiner hat es so wirklich mitgekriegt und dadurch hat der
das ganze Login fies mit diesen Zertifikaten, ja, in die Falle treten sie alle momentan irgendwie.
Ja, ne? Vor allen Dingen ist ja jetzt tatsächlich mit den Zertifikaten ist bei Apple nicht das erste Mal innerhalb der letzten 12 Monate, weil vor einem knappen Jahr, 10, 9 Monate ist es her, hatte Apple schon mal ein ähnliches Problem mit seinen ganzen Update-Paketen und so weiter und so fort, wo die wirklich erst im letzten Tag, also am letzten Tag, bevor das Zertifikat abgelaufen ist, sämtliche Pakete dann nochmal resigniert, also neu zertifiziert haben und neu zum Download bereitgestellt haben. Das war schon ein bisschen tragisch, weil hast du dir quasi dein macOS-Update einen Tag vorher runtergeladen und einen Tag später installieren wollen, hat schon nicht mehr funktioniert, musstest du nochmal von vorne runterladen. Also das war ein bisschen kritisch, tricky.
Ja. Das ist aber auch schräg. Aber ja. Jetzt, wo wir drüber reden, ich stelle gerade fest, wir sind fast eine Stunde, noch nicht ganz dabei, und wir haben noch gar nicht so richtig hart gerantet, ja, was ja eigentlich recht positiv ist. Da wollten wir auch drauf hinaus. Aber bei all der Positivität, Nachricht des Tages war ja, dass unsere Nachbarn aus Frankreich ihre Covid-19 Engage-App scharf geschaltet haben und ausgerollt haben. Was prinzipiell ja sehr schön ist. Sehr schade dabei ist, dass Europa in dem Fall wieder mal nicht funktioniert hat. Denn ja. Frankreich hat wohl auf den zentralisierten Ansatz gesetzt, was dann eine länderübergreifende Kooperation unter den Apps dann zunichte macht. Oder sehe ich
richtig.
Das falsch?
Absolut richtig. Nicht bloß, dass es das zunichte macht, sondern das Ding, das französische Ding, das funktioniert nicht mal richtig. Also, ja.
Es kommt aus Frankreich.
Das nicht auf die entsprechenden Schnittstellen zugreift. Also nur mal so.
Ja, und sie haben Apple und Google ausgesperrt dabei auch.
Ja, genau. Habe ich ein iPhone,
installiere
die App. Dann funktioniert die App nur, solange sie, wie ich sie offen habe, also im Vordergrund geöffnet habe. Mhm. Das heißt also, ich setze mich jetzt irgendwo in den Bus und habe die ganze Zeit die Corona-App offen oder was? Sag mal, geht's ja, noch, Leute? Also, ihr habt echt den Schuss nicht gehört, ihr Vollidioten. Also, anders kann ich dazu nicht sagen. Ne?
Funktionell kaputt, bevor es richtig an den Start gegangen ist. Sehr, sehr schade.
Absolut vertane nutzlos.
Vertane Chancen, europäisch. Genau. Dem Thema entgegenzutreten. Bleibt offen, was mit Österreich und den anderen Anrainern ist. Aber es schaut so aus, als ob da auch wieder der große Föderalismus greift. Jeder macht seinen eigenen Scheiß und jeder hat nicht bis zum Ende gedacht. Oder die Absprache mit den europäischen Nachbarn hat einfach nicht funktioniert, was ich persönlich sehr, 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 sehr schade finde. Denn das wäre mal wirklich auch eine Chance gewesen, Europa zu leben. Um dieses Virus zu bekämpfen, um Transparenz zu schaffen. Und selbst da scheitert es an Anonymitäten der einzelnen Länder. Es ist echt, echt bedauerlich, dass diese Chance so vertan wurde.
Ja, was ich so schlimm finde, ist halt, dass nicht bloß diese ganzen Interoperabilitäten vertan sind als Chance, sondern dass sie wirklich nicht wenigstens auf dieses Scheiß Angebot der Programmierschnittstelle von Apple und Google eingegangen sind.
Und die haben da echt einen guten Job gemacht, die zwei.
Ja,
haben sie wirklich. Job gemacht.
Diese ganzen technischen Probleme, die sie sich selber hausgemacht haben jetzt, die wären alle nicht da. Ne? Das ist ja.
An der Stelle vielleicht noch an alle Hörerinnen, Hörerinnen, irgendwas da draußen. Auch die deutsche App ist in den Startlöchern. Der Code ist Open Source, komplett freigelegt. Kann jeder, der sich dazu berufen fühlt, sich anzuschauen. Genau. Das Ganze ist mehr oder weniger CCC-konform, was ja so die Messlatte für die ganze Geschichte ist, was mich sehr freut. Ich hoffe, dass da was Gescheites bei rauskommt und dass auch eine breite Akzeptanz draußen stattfindet. Von daher, sobald das Ding wirklich live ist und nutzbar ist, gönnt euch die App, ladet es euch runter, seid Teil eines großen Ganzes, was richtig sinnvoll ist. Es gibt wenig, wenig Hürden und Gegenargumente, es nicht zu tun. Denn da wurde einfach Transparenz und sinnvolle Programmierung gelebt. Ich bin echt gespannt, wenn die Live-Version fertig ist, wie sie ausschaut. Aber da kann man einfach nur sagen, ja, nutzen, Teil sein von dem Ganzen und dazu beitragen, dass der ganze Spuk bald vorbei ist,
ja. Ja, ja. Ich habe mal gerade ganz fresh hier mich mal einmal auf GitHub geklickt, wo ich die Tage nämlich auch schon geguckt habe. Wir sind aktuell.
Was ist denn? Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, aber für all die Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt nicht ganz so programmier-safe sind, GitHub ist Was?
GitHub ist eine Plattform, wo ich Open Source, also Source Code, also Programmiercode, Programmiersprachen Code veröffentlichen kann, wo dann andere mit dran arbeiten können gleichzeitig. Und das Ganze steht dann halt unter einer Open Source Lizenz. Hier in dem Fall unter der Apache Lizenz, Apache 2.0. Und dort kann ich
der gute Apache. Ja.
und dort kann ich mich dann dran beteiligen, an der Programmierung, an der Fehlerfindung und so weiter und so fort. Also der Bugticker, der geht auch hoch. Wir sind hier aktuell gerade CVR App Android, 22 Bugs, die noch zu beheben sind zum Beispiel. Und die letzten Updates waren hier Server, App etc., Test Result Server, insgesamt alles innerhalb der letzten 4 Stunden bis 3 Minuten. Also das Ding ist gerade, wird gerade sehr, sehr, sehr aktuell und direkt gepflegt. Also da kann man richtig zugucken, wie der Source Code maintained wird, wenn man da
ja, I like. Ja, voll transparent, ja. Voll offen, kann jeder reingucken. Genau. Und für all die Aluhutträger und Trägerinnen da draußen, das ist einfach real. Ja, und wer ja. Fragen hat, kann sich auf GitHub natürlich den Code angucken. Da werden alle Fragen beantwortet zum Code.
Definitiv.
Wenn man den Code lesen kann.
Also, Android, die Android-App, die lässt sich noch relativ simpel lesen, weil es ist ja eine gewisse Java-Basis darunter. Also Java ist nicht so schwer zu erlernen.
Ja gut, bei Swift wird es ein bisschen komplexer, aber auch das ist wie eine Fremdsprache. Man muss es nur wollen, dann versteht man das auch.
Ja, genau.
Aber bevor wir zu technisch werden, kommen wir doch vielleicht zu den auch mal abgesehen von der französischen App, die nämlich fail ist, ja, zu den technischen Dingen der letzten Tage, die sehr wohl gelungen sind.
Oh, was ist denn gelungen? Erzähl doch nicht, dass jetzt irgendwas funktioniert. Jetzt erzähl nicht, dass das in den letzten Tagen irgendwas funktioniert hat, nachdem da irgendwelche komischen.
Wir nehmen auch noch den Begriff Nordamerika und USA mit rein. Dann ist gelungen und Nordamerika ja momentan ein ziemlich schwieriges Thema, aber. Um positiv zu bleiben, in der Tat hat da was funktioniert, nämlich die NASA hat in Verbindung mit SpaceX oder SpaceX als Auftragscarrier für die NASA, hat einfach mal wieder 2 Astronauten ins All geschossen, die jetzt bei der ISS angekommen sein sollten oder angekommen sind.
Angekommen sind, ja. Sie sind schon angekommen.
Angekommen sind, genau. Und ich glaube, es waren 9 oder 10 Jahre, dass die USA keinen eigenen bemannten Raumflug mehr auf die Beine gestellt hat. Das musste alles über die Kameraden in Russland abgewickelt werden. Alle mit Sojus irgendwie hochgeflogen in der letzten Zeit. Und das war, glaube ich, zum einen ein inneres Anliegen oder ein ganz starker Wunsch von Nordamerika oder USA, wieder selbstbemannte Raumfahrt aktiv zu betreiben. Und unser Freund Elon Musk hat einfach abgeliefert. Er hat einfach verschissen nochmal abgeliefert, hat 2 Astronauten nach oben geschossen in wirklich sehr spacey anmutenden neuen Raumanzügen auch und hat einfach sein Arbeitspferd Falcon 9 genutzt, um die 2 Jungs nach oben zu schießen. Das Ganze ist letzten Samstagabend oder Samstagvormittag nach US-amerikanischer Zeit passiert. Vorbildlicher Start, vorbildliche Landung des ausgebrannten Boosters, so kennt man es ja von SpaceX, automatisch gelandet auf einem schwimmenden Plattform-Dingsi, ohne umzufallen. Respekt an die ganze Truppe, die haben einfach abgeliefert und ich denke mal den nächsten Meilenstein gesetzt für eine bemannte Raumfahrt, unabhängig von Ländergrenzen wieder, ja.
Das wirklich Bemerkenswerte ist halt, dass wirklich echt, es hat alles funktioniert. Von Anfang
bis Ende. Ich hab so mitgefiebert und ich dachte nur, lass die Scheiße nicht explodieren. Ich will meiner Tochter kein Challenger-Dasein bieten, ja. wie ging's uns denn früher, ja? Space Shuttle ist gestartet und bam, es regnet Sterne und Feuertropfen und wo sind eigentlich die Astronauten? Das war ziemlich schräg gewesen damals. Und von daher war ich mehr als froh und happy, dass dass es alles gut gegangen ist. Der Booster ist zurückgekommen, die zwei Jungs sind oben auf der ISS angekommen. Das hat wie geplant funktioniert und ja, einfach mega. Einfach mega Geschichte. Für das Thema brenne ich einfach ein bisschen. Das ist unfucking fassbar, wie gut die Jungs sind. Und für all diejenigen oder auch wieder die Aluhutträger da draußen, die es vielleicht geben sollte, diese eine Sekunde, bevor die Rakete auf dem Schiff auf dem Ozean landet, die nicht zu sehen ist, die ist einfach dem letzten Schub des Boosters geschuldet, der dann nämlich alle Elektrogeräte da so ein bisschen lahmlegt für 1,8 Sekunden. Somit sieht man die Rakete im Landeanflug und dann ist sie gelandet. Und zwischendurch kurzes Störungsbild. Das ist kein Schnitt und dann irgendwelches Fremdfernsehen oder nein, das hat gar nicht stattgefunden, sondern es ist einfach elektrostatisch bedingt durch den letzten Shot von dem Booster.
Ja, also hatten Sie diesmal
bitte keine Verschwörungstheorien aufbauen.
Hatten sie diesmal keine Fernkamera, weil bei manchen Starts, wo die Booster gelandet sind, hatten sie extra deswegen eine Fernkamera.
Doch, gab es. Aber halt in dem Live-Bild, Livestream, der gelaufen ist, war es halt nur die Frontalkamera von der Plattform her. Und ja. Natürlich kannst du es in verschiedenen Blickwinkeln später angucken. Aber im Live-Bild war es halt so, das Ding ist 3 Meter über der Plattform, zack, Bild weg, ja. Bild wieder da. Booster steht.
Ja,
aber das funktioniert einfach richtig gut und ich bin als Prä-Apollo-Kind mehr als happy, dass die neue Ära der Raumfahrt sein wird.
Ja, also das ist schon eine geile Geschichte. Also das ist halt wirklich diese Booster-Geschichte, diese selbst zurückkehrenden Booster sind für mich auch wirklich immer noch die geilste Geschichte an der ganzen Nummer, an der ganzen SpaceX-Nummer. Ne? Also zu ISS fliegen ist ja jetzt echt keine große Kunst und so. Und mit dem Andocken, das haben vor zig Jahren Russen und Amerikaner im Weltraum schon gemacht mit so
und ganz... Und die Deutschen, ne?
Ja. Na, aber das erste Andock-Manöver war ja wirklich Russland und USA, ne? Raumgleiter Russland zwischen Russen und USA, ne, die sich das erste Mal im Weltraum getroffen haben miteinander. Also alles das ist technisch super gemeistert, kriegt man mittlerweile richtig, richtig geil hin, aber diese SpaceX-Booster, die halt selber wieder landen und wiederverwendbar sind, das ist halt noch echt relativ neue Technologie. Ne? Das ist schon noch ziemlich...
Das ist ja auch der Game Changer, das ist ja auch der Mega-Unterschied, was die Kosten angeht, warum SpaceX einfach super erfolgreich sein wird. Zum einen, also finanziell gesehen eine ganz tolle Sache, aber auch natürlich der Umweltbilanz geschuldet und dem, wie heißt so schön, diesen Mikropartikeln, die so um die Erde kreisen, die werden ja auch nicht weniger und je mehr Scheißdreck wieder runterkommt und recycelt werden kann, umso weniger fliegt uns im Orbit um die Ohren irgendwann.
Ja, da sprichst du natürlich genau das richtige Thema an, ne? Weil unser lieber Elon ist ja der gleiche, der gerade diese komischen scheiß Mikrosatelliten da hochschießt, ne? Wie viele
sind habe ich auch gar nicht gesehen nachts. Ja, anderes Thema, aber berechenbar. Ja. Ja, nichtsdestotrotz sehr fand ich sehr schöne Story zwischendurch, als, wie gesagt, Kind, das nach Apollo groß geworden ist, war das für mich persönlich auf jeden Fall ein großer Meilenstein, dass ein kommerzielles Unternehmen im Auftrag der NASA einfach zwei Jungs da hochgeschickt hat. Das hat funktioniert, der Booster kam zurück, die zwei Jungs sind heil, alles gut, alles geil. Kann nur Richtung Mars gehen jetzt, ja. Oder erst Mond, dann Mars. Und vielleicht werden wir es noch erleben. Ja, ich denke schon.
Wurde gerade gesagt, Richtung Mars passiert. Gehen. Kleiner Serientipp an der Stelle, die Simpsons-Folge mit Elon Musk. Ich habe ihren Namen, ich möchte nicht zu viel verraten, aber Thema Mars, gutes Stichwort. Großartige Folge, kann man sich immer wieder angucken, ist immer wieder schmunzeln wert.
Sehr schön. Gab es eigentlich schon eine Simpsons-Folge mit Mark Zuckerberg?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Es gibt eine mit Steve Jobs, es gibt eine mit Donald Trump.
Es gibt eine mit Gates.
Ja, Gates gibt's auch.
Ja, aber mit Zuckerberg bin ich mir gar nicht sicher. Aber vielleicht gibt's ja bald eine Simpsons-Folge mit Zuckerberg versus Trump.
Facebook CEO Mark Zuckerberg voiced himself. Mhm. Oktober 4, 2010. 10. Oktober. Nein, 4. Oktober 2010 lief es im amerikanischen Fernsehen. Lone Elisa heißt die Folge auf Englisch. Guck mal eine an.
Ah, okay.
Again, und da hat er sich sogar selber gesprochen.
Was es jetzt sich besser macht.
Ja, ist aber schon immer eine coole Nummer, wenn die Leute sich dann wenigstens so viel Humor selber...
ja, ist ja auch ein bisschen der wie soll ich sagen, der Nerd-Ritterschlag, wenn du in der Simpsons-Folge stattfindest, ja. Ja, aber du hast einfach meinen Übergang vollkommen ignoriert zu der Thematik. Wie denken eigentlich die Zuckerberg-Mitarbeiter zu dem, was ihr Chef so entscheidet?
Ja, habe ich absichtlich ignoriert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Das ist, Carsten, hilf mir zu denken.
Oh, danke für dein Vertrauen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Nein, vielleicht erst nochmal die ganze Geschichte tatsächlich. Also jetzt auch im Zug der täglichen Irren und Wirren hat Twitter sich stark distanziert von Tweets des US-amerikanischen Präsidenten. Im gleichen Umfeld hat Zuckerberg das gerade nicht getan. Und was jetzt passiert ist, dass Facebook-Mitarbeiter in eine Art virtuellen Streik getreten sind, um eben genau dieses Tun, dieses Handeln anzuprangern. Also Vorwurf ist einfach, Zuckerberg schmiert Trump zu viel Watte um den Popo und er sollte da klarer Stellung beziehen. Und seine Gegenreaktion ist natürlich die Argumentation mit Free Speech und darf nicht eingeschränkt werden und politische Inhalte fassen wir sowieso nicht an etc. pp. Und trägt dann seine 5 Cent dazu bei, dass politisch motivierter, manipulierter, wie auch immer, Content weitergetragen wird und eben unangetastet in den Äther hinausgeblasen wird. Facebook hat ja eine Riesenrolle gespielt bei den letzten Wahlen in puncto Manipulation. Es schaut verdammt stark danach aus, als ob die Wahlen diesen Ausgang nicht genommen hätte, hätte man die Aktivitäten, die auf Facebook stattgefunden haben, entsprechend erkannt, untersucht oder auch unterdrückt. Oh. Und Facebook-Mitarbeiter wünschen sich jetzt nun ein ähnliches Verhalten ihres CEOs, wie das die Kollegen bei Twitter vorgemacht haben. Und das ist der Streitpunkt gerade. Ich tue mich in der grundsätzlichen Beurteilung ein bisschen schwer, weil ich nämlich glaube, dass der europäische Standpunkt sehr stark von den Ansichten in Nordamerika abweicht. Wäre nicht das erste Mal. Und ich glaube, dieser ganze Freiheitsgedanke, der dahinter steht, der natürlich auch stark durch marketingbezogene Mechanismen unterfüttert wird, ist für ein europäisches Gehirn nicht auf den ersten Blick nachzuvollziehen. Dazu muss man ein bisschen in die Geschichte der USA zurückdenken, da muss man an die Wagenburgen denken, wir halten zusammen, wir kämpfen, wir sind alle die Lonesome Cowboys und Riders, die sich gegen jede Art externe Eindringlinge, die halt dann dummerweise damals auch viele Ureinwohner waren, gemeinsam zu schützen haben. Da rührt diese ganze Denkweise her. Ich mit meinem europäisch-linksliberal versifften Approach bin natürlich 100% pro Team Twitter und sag, lösch den Scheiß, gib ihm die Plattform nicht. Jemand, der bewusst, wie viele Lügen, 18.000 Lügen haben sie ihm nachgewiesen mittlerweile, in die Welt posaunt, der Tag. Sich um Menschenrechte nicht schert, der Bürgerkriege im eigenen Land anzettelt, nur für persönlichen Machtgewinn. Und jetzt habe ich eigentlich schon wieder viel zu viel gesagt, was ich eigentlich für mich behalten wollte.
Danke, Carsten. Aufs
Klappeis.
Dem sollte jede Möglichkeit, sich ungeprüft auf die Art und Weise zu verbreiten, jeder Stein in den Weg gerollt werden, der möglich ist.
Aber ist es nicht auch in den US so, dass seine Beiträge so markiert werden, dass sie zu Fakten verlinken, die man dann selber
sich eröffnen kann? Ja, aber das macht ja nur Twitter.
Bei Facebook? Bei Twitter wird ja eine richtige Wall davor gesetzt bei manchen Beiträgen.
Bei einem Tweet jetzt.
Ja,
die ersten beiden haben sie
seit geraumer Zeit.
Aber bei Facebook habe ich doch einen gewissen Kontext immer zu den jeweiligen Beiträgen. Also auch bei den Trump-Beiträgen habe ich ja Kontext.
Ganz ehrlich,
ich habe Trump.
Naja, wenn du die Funktion anhakst, plaudere all meine Tweets direkt auch auf Facebook aus, dann sind die einfach da. Da brauchst du keinen Kontext.
Was du meinst, ist Instagram. Instagram spiegelt auf Facebook.
Ja,
aber es gibt Möglichkeiten, aber auch Tweets auf Facebook, aber das geht jetzt nicht ganz so generisch und einfach wie warte mal.
Ja, Third-Party-Tools ging früher einfacher, andere API, hast nicht gesehen. Aber am Ende vom Tag gibt es Mittel und Wege. Aber auch dieser Donald, ja, wenn ich mir vorstelle, wie der vom Smartphone sitzt und einen Tweet schreibt, ja, denke ich immer an einen Känguru mit Boxhandschuhen.
Ja, natürlich, he proves you wrong every other day. Ich habe jetzt tatsächlich diesen Menschen gerade bei Facebook nachgeguckt. Also es gibt Trump Supporters Germany, 390 Mitglieder, 40 Beiträge pro Tag. Es gibt eine Gruppe Donald J. Trump President, 380 Beiträge pro Tag. Donald
380 Trump, Beiträge pro Tag.
Our President 2020 Official Gruppe, 5.500 Mitglieder, 80 Beiträge. Und es gibt einen Donald J. Trump mit blauem Haken. Genau. Fucking 28 Millionen Follower.
Ach komm. Ja gut, kürz 50% Russenbots raus und dann hast du
reelle Zahl. Und jetzt kriegt das Ganze natürlich einen noch viel heftigeren Twist, als es das eh schon hatte. Mir war nicht, aber da bin ich mal wieder Opfer meiner eigenen Blase geworden, weil meine Blase eben immer nur von Twitter als seinem Leib- und Magen-Medium berichtet.
Ja, der nutzt, glaube ich, schon alle Kanäle. Ja.
Natürlich ist es das, was jeder halbwegs schlaue Medienberater sagt, nimm Facebook mit. Macht ja Sinn, klar.
Zielgruppenaffinität, Roots.
We can never replace them.
Es ist crazy, ja. Yeah. Das ist not nice. Und was all dieses Rausgehaue von irgendwelchen Halbwahrheiten und populistischen Stellungnahmen angeht, ja, ich glaube, das sehen wir momentan oder seit den letzten Tagen vermehrt in diversen Medien und Nachrichten Feeds, dass der halbe Staat brennt. Ja? Der halbe scheiß Staat brennt. Und ich glaube, dieser Tweet, der Stein des Anstoßes für viele Diskussionen innerhalb von Nordamerika waren, bezüglich
der haut jede Stunde mindestens einen Tweet raus. Shooting
Starts,
eher mehr. Shooting Starts. Entschuldige, ja, aber ich bin gerade angefasst.
Rante etwas, Carsten, ja. Rante.
Haus raus.
Da kommt mindestens einer pro Stunde.
Ja, er hat sonst auch nichts zu tun.
Vor 5 Stunden hat er anscheinend gerade Pause gehabt. Da kommen 4 pro Stunde. Vor 6 Stunden haben wir auch eine. Sag mal, macht er noch was anderes?
Er vielleicht schon, aber sein Medienberater nicht. Ja, jetzt nehmen wir einfach mal den von gestern, also Lokalzeit gestern Abend, heute Morgen, wie auch immer, die Begebenheit, dass in Washington die Straße, der Platz zwischen Weißem Haus und irgend so einer komischen Kirche, die halt abgefackelt ist, mit Hilfe von Tränengas und Gummigeschossen geräumt wurde, nur damit der pürde orangene Kasper mit einer geliehenen Bibel sich vor diese komische Kirche stellen konnte, wurden 3 Fotos gemacht und er ist wieder zurückmarschiert. Ja, wo
und er
sind
hat
wir
nicht
denn?
Mal gebetet.
Ja, wo sind wir denn?
Er hat nicht mal gebetet. Meine lieben katholischen Freunde, er hat nicht mal gebetet.
Das ich habe gerade was in die Shownotes gestellt. Sowas
von ekelhaft, ja.
Da fällt,
sowas von ekelhaft.
Für deine Liebeserklärung an SpaceX vorhin. Team Trump Online, make space great again, Heiko.
Entschuldigung, dadurch fühle ich mich jetzt aber nicht schlecht, ja. Oh, hört mich am
Wir waren
Ärmel.
Bei Zensur. Und ich bin immer noch nüchtern. Das ist keine gute Kombi.
Carsten, doppelter Schnaps hilft da auf jeden Fall, würde mein Freund aus Hamburg sagen.
Ah, dem Schuhputz-Syndrom. Dein Freund aus Hamburg. Lass uns versuchen, von der Person Orks wegzugehen und vielleicht wirklich tatsächlich nur den Ursprungskontent beizubehalten. Virtueller Streik der Mitarbeiter gegen Mark Zett. Gut oder nicht gut? Heiko, du hast dich noch nicht geäußert dazu.
Ach so, ja. Schwierig zu bewerten, ja. Auch ein Zuckerberg ist natürlich immer auf der Hut und immer sehr hart am Wind, was seine eigenen und die dadurch bedingten Company-Vorteile und Themen angeht. Dass der gute Herr Z sich vielleicht nicht auf einen harten Streit mit dem Herr T einlassen will, irgendwo nachvollziehbar, aber nicht vertretbar. Umso mehr vertretbar der Ruf von seiner Belegschaft ist ähnlich zu handeln wie die Jungs von Twitter. Schwieriges Thema. Es ist immer als CEO und Chef von was Großen, musst auch gucken, dass du nicht ganz so die harte Klatsche von dem Twitter-Idioten kriegst oder Twitter-nutzenden Idioten. Aber auf jeden Fall berechtigte Nachfrage aus der Belegschaft. Aber schwer zu bewerten. Also aus Grund eines Unternehmers mit der Verantwortung für keine Ahnung wie viele Personen, sich damit mit dem Idioten einzulassen und gegen ihn zu fighten, ist hart. Aber man kann ihm auch nicht alles durchgehen lassen. Eine Lösung, wie Twitter es gefunden hat, wäre auch bei Facebook mit Sicherheit sinnvoll.
Wir werden die wirkliche Antwort mit zeitlichem Abstand erfahren. Was Twitter gemacht hat, ist eventuell, Marian, momentan, ist nach heutiger Ansicht eventuell ein Schuss ins eigene Knie. Aber auch das wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, ob das nicht vielleicht sogar ein sinnvoller Move war, der in Sachen Reputation und Positionierung sich irgendwann mal als sehr, sehr positiv und nachhaltig herausstellen kann. Genauso kann man jetzt sagen, natürlich fahre ich jetzt eine Kuschellinie, tue meinem Unternehmen für den Moment was Gutes, kann aber auch mit zeitlichem Abstand ganz, ganz hart negativ zurückkommen. Ich glaube, das ist wirklich Glaskugel.
Nein, das glaube ich halt genau aus dem einfachen Grund nicht, weil wir hier über Facebook sprechen. Das ist ein ganz anderes Medium. Guck dir einfach mal an, so ein Beitrag von so einem Trump da, die Kommentare. Wir reden da über Tausende von Kommentaren.
100.000 im Schnitt für einen 4 Stunden alten Facebook-Beitrag.
Ja. Und dann guck dir an, wie kontrovers in den Kommentaren diskutiert wird. Da werden keine Kommentare gelöscht, sondern da sind ganz klar Gegner wie Befürworter, die sich da wirklich auf eine Diskussionsebene stellen. Und das geht dann von denen, die, oh, unser bester Präsident, der uns alle zu hinzu, ey, der gehört in den Knast. Es wird Zeit, dass den einer in den Knast steckt. Und nichts davon wird gelöscht. Es ist alles da. Du kannst das alles nachlesen. Es ist ein anderes Medium, weißt du? Bei Twitter haue ich einen Tweet raus. Da kann ich aber nicht direkt drauf reagieren in dem Sinne. Und wenn, dann kann ich es als Autor filtern.
Du kannst retweeten, das kann keiner filtern.
Ich glaube, ich
ja, genau,
same shit, aber different position.
Sorry, Heiko, ich habe dich gerade zwischengelabert.
Nicht schlimm, aber ich glaube, das sind die gleichen Mechanismen, nur auf einer anderen Plattform. Ob Twitter oder Facebook, das macht keinen Unterschied.
Der Mechanismus ist ein anderer. Auf Twitter kann ich diese ganzen Retweets und so nicht so einfach nachvollziehen und nachverfolgen. Ich kann das nicht alles sehen, wie
Doch,
das
kann
so
ich relativ,
bei,
natürlich.
Bei Facebook klicke ich und habe auf einen Klick.
Du hast halt eine Kommentarspalte, so wie wir sie kennen aus Blogs etc. Genau. etc. Bei Twitter musst du halt auf den Tweet gehen und dann siehst du die Kommentare auf den, die Antworten auf den Tweet und siehst, wie viele Likes, Replies etc.
passiert sind. Will ich aber weitergehen, muss ich mich quasi weiter durchklicken. Also ich kann nicht wie bei Facebook da auf einer Seite 100.000
dafür gibt es den Hashtag.
Ja, genau.
Das ist halt genau der Punkt. Kommt aufs Ausgabenmedium oder auf die Ausgabesoftware da ein bisschen drauf an.
Ja, aber wovon reden Cast wir
oder
jetzt?
Ob du halt, am Ende vom Tag ist der gleiche
Kommentare
Scheiß.
Zu kommentieren oder Tweets oder Posts zu kommentieren oder reden wir davon, dass man was dagegen tun sollte, dass ungefiltert Unwahrheiten verbreitet werden? Das sind zwei Paar Schuhe, wenn
ich
du mich
fragst. Ich sag jetzt mal was Grundsätzliches, wo mir keiner zustimmen wird. Grundsätzlich sollte jeder jeden Scheiß äußern können. Solange jeder auf jeden Scheiß reagieren kann. Mhm. Vielleicht verstehst du meinen Grundgedanken, muss man aber auch nicht.
Na, dann lass mal das.
Warum sage ich das?
Now you triggered me.
Ja, warum sage ich das? Aus dem ganz einfachen Grund. In dem Moment, wo du anfängst, einzelne Inhalte aufgrund einer Thematik, aufgrund eines aktuellen Themas, aufgrund einer ideologischen Ansicht oder warum auch immer zu filtern. Gehen wir in Richtung China, gehen wir in Richtung
natürlich
gewissen Zensur. Und wenn ich das so wie Facebook mache, dass ich das wirklich alles da lasse und sogar Löschungen von Kommentare verhindere, weil das ist nämlich genau der Punkt bei so einem Donald Trump, der kann nicht einfach ohne weiteres da Kommentare löschen. Warum sind die Kommentare noch da? Ey, put him in jail und so weiter. Weil Facebook genau diese kontroverse, offene Diskussion da stehen lassen will.
Ich glaube trotzdem, dass wir
jeder sein eigenes Bild drüber.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir von unterschiedlichen Ausgangspunkten ausgehen. Ich glaube, wir reden hier nicht ganz übers Gleiche. Ich habe deinen Punkt und stimme dir dahingehend auch zu. Die andere Geschichte ist, darf man ungefiltert alles ertragen oder muss man ungefiltert alles ertragen, was Leute mit tendenziösen Grundgedanken ins Netz posten? Und da finde ich den Ansatz, der von Facebook Deutschland zum Beispiel gefahren wird, mit externen Faktencheckern zu arbeiten, die dann eben als externes Medium kommentieren, nicht uncharmant.
Ja.
Das Problem bei Twitter war ja, dass es das alte Quiz Quid Custodes, wer wacht über die Wächter, war eine sehr, sehr subjektive Aktion. Ja, und dann noch dazu auf seine Erzfeinde zu verlinken, ist jetzt natürlich Öl ins Feuer schütten. Mhm. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie clever das ist. Wenn du jetzt hier ein externes Korrektiv hast, ja, die heißen nämlich auch genauso, Korrektiv, als Faktenchecker und die dazwischen schaltest, dann ist das mit der beste Ansatz, der mir jetzt zu dem ganzen Thema einfällt.
Der schönere Ansatz wäre ja ein gewisses Bewusstsein von Personen des öffentlichen Lebens über ihre Reichweite und des Impacts, aber einfach abhaken.
Aber genau davon reden wir ja. Er twittert ja, tweetet ja, facebookt ja in dem Bewusstsein um seine Reichweite und um seine manipulative Gewalt.
Ja, eben. Und das ist ja das Traurige dabei.
Ja, aber das kannst ja du niemandem verbieten. Dabei. Also von daher finde ich, Zensur ist natürlich
ist schwer zu regulieren.
Nichts, was ich
hier
gesagt habe.
Das ist schwer
haben
zu regulieren,
wollte.
Das ist richtig.
Aber wir haben ja alle mitbekommen, welche Macht in diesen Plattformen steckt, wenn sie, ich sage es einfach mal, manipulativ eingesetzt werden.
Der Abuse-Faktor oder der Outcome vom Abuse von diesen Dingen ist natürlich massiv und kann Präsidentenwahlen beeinflussen. Das ist halt schon ziemlich abgefuckt. Ja,
wie schon
Scheiße.
Geschehen.
Ja, hat beeinflusst. Um im richtigen Tempo zu bleiben.
Und wird auch zukünftig beeinflussen. Definitiv.
Ja.
Ja. Also, es bleibt spannend. Aber wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass direkt regulierende Eingriffe definitiv der Diskussion am Ende des Tages nicht förderlich sind.
Das ist mir eine Frage, wo ist die Schwelle?
Die sollte es gar nicht geben, gar keine Schwelle, sondern wie Carsten schon gerade meinte, korrektiv ist da der korrekte Ansatz in dem Moment, einfach mit Kontext befüttern. Ne? Es klappt ja bei Facebook auch, wenn es ums Thema Verschwörungstheorie geht. Da klappt es ja bei Facebook auch, so einen Beitrag dann mit Kontext zu befüllen. Ne? Mit ja, Kontext natürlich. Zu Fakten aber über bla bla bla.
Ne? Hilft aber nichts dagegen, wenn sich so ein orangener Esel da hinstellt und sagt, boah, spritzt euch doch alle ein bisschen Poolreiniger, weil das hilft gegen das Virus.
Mal, das sagt er ja nur im Fernsehen.
Hart überrissen.
Ja.
Ja. Und wenn es auch nur 16 Leute waren, die da irgendwie draufgingen, weil sie es gemacht haben, die Blödheit der Leute sei mal dahingestellt.
Eben, aber, genau das ist ja der Punkt. Also,
aber ich kann trotzdem nicht zulassen, als verantwortungsvolle Medien- oder Plattformbetreiber, dass solche Nachrichten eine vielleicht minder bemittelte Zielgruppe erreichen, die dem auch folgen. Weil man genau weiß, es ist falsch und es führt zu Tod.
Natürliche Selektion. sorry, aber ich hoffe, man hat die Ironie verstanden da draußen.
Ja,
jeder, der die Ironie jetzt nicht versteht, also ich meine nicht uns drei, dass wir drei die Ironie verstanden haben, das habe ich gesehen. Aber jeder, der die Ironie da draußen in dem Moment nicht versteht, der versteht auch nicht, worüber wir hier nämlich gerade reden. Der Hintergrund ist, man muss eigentlich erwarten können von einem gesunden Menschen, der selbst über sich bestimmen darf, ohne irgendeinen Aufpasser, dass dieser nichts glaubt, was man ihm sagt. Weil das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, wie man so schön sagt. Du kannst heute niemanden mehr irgendwas glauben, ohne es zu hinterfragen.
Aber, Punkt. Aber was ist das wichtigste Element auf dem Weg dahin, Marian?
Bildung.
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund.
Und du hast mich gefragt.
Und genau das ist der Punkt. Wir sehen es ja leider andernorts auch. Selbst vermeintlich gebildete Menschen sind durchaus anfällig, Dinge glauben zu wollen, die ihnen jetzt gerade gut in Kram passen.
Ja, aber da sage ich dann ganz ehrlich, das ist dann wirklich natürliche Selektion. Also ohne Ironie.
Ja,
also
ja.
Wenn ich so gebildet bin, dass ich mich bewusst einer solchen Gefahr aussetze, dann
du redest jetzt von Corona-Gegnern, die sich da auf Großveranstaltungen zusammenrotten.
Wir reden über Flyover-States, wir reden über die Great Plains. Ja, das sind Stammbäume, einfach Kreise seit Jahrzehnten.
Da ist sehr, sehr wenig
Bildungslevel niedriger als in fucking Afrika oder im Kongo, ja, oder im Sudan. Aber Hauptsache, es läuft im Fernsehen und dann ist es real. Und wenn der Präsident das sagt, dann ist es noch mehr real. Und da ist keine Selbstreflexion für, ich bin halt Bret, aber ich gehe damit um. Oder ich bin Bret, glaub alles und mach alles, was der sagt.
Und sie wissen nicht, dass sie blöd sind. Ganz im Gegenteil, halten fassbar. Sie sich ja für clever, weil sie, aber Leute, merkt ihr was? Wir begeben uns hier vom Faktencheck auf Verschwörungstheoretik, Verständnis.
Nein, das sind auch Fakten, Carsten.
Wir haben es am Anfang angekündigt, Carsten. Also
ja, jetzt, wenn auf deinem Nummernschild steht, I come from the land, come out of the land where the funny potato is famous, ja. Dann ist es halt was anderes, ja. Und wenn der größte Kürbis das Ereignis des Jahres ist.
Ja, und wenn du nichts anderes kennst als dein Kürbis, dann ist das nun mal deine Welt.
Ja, da natürlich, du mit aber das ist dann dritte Welt und nicht.
Das Ding ist doch folgendes. Wenn ich aus dem Land der Kartoffeln und des Kürbisses bin und mir den Kürbis zu meiner Lebensaufgabe mache, dann und mich nicht mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln, weil wenn ich schon mal Desinfektionsmittel auf den Kürbis geschmissen habe, dann sehe ich auch, dass der verschrumpelt. Also wenn ich dann so schlau bin, trotzdem noch am Ende so schlau bin und merke, oh, das ist nichts gutes Zeug, weil das schadet meinem Kürbis, dann schadet es wahrscheinlich auch mir. Also
diese nur, Brücke baut keiner, denn mit so viel Mondschein im Kopf ist es rum.
Sag das nicht, dass es keiner baut. Es gibt garantiert Kürbisbauern, die so schlau sind.
Ja, aber du weißt was, natürlich ist es stark vereinfacht und ein bisschen überzogen. Aber am Ende vom Tag ist halt einfach die ein Großteil der Zuhörerschaft und Wählerschaft von diesem Kasper halt einfach sowas von unterentwickelt, nein, wie kann man sagen, nicht wirklich gebildet.
Ja.
Ja, und das macht's halt so schwierig.
Genau. Ja, das macht's ja nicht bloß da so schwierig, da braucht man doch nur, um mal so einen kleinen Weg da rauszufinden, können wir doch ganz einfach in unser eigenes Land gucken. Die drei Buchstaben fängt mit A an, hat ein D am Ende und ein F in der Mitte. Deren Anhängerschaft ist jetzt auch nicht wirklich, ne?
Ja, also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass in gewissen Regionen von Deutschland nicht auch da die Stammbäume Kreise sind. Ja, kann man nicht pauschal auf jedes Bundesland da umregen. Nichtsdestotrotz gibt es da mit Sicherheit auch Menschen, die sich auch im Mittleren Westen in den Staaten sehr wohl fühlen würden.
Definitiv.
Um es mal nett zu formulieren. Aber ja, das Ranting Time. Ding, 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 ding.
Da ist übrigens die Menge der deutschen Abkömmlinge sehr, sehr hoch, habe ich kürzlich entsetzt festgestellt.
Ja, entsetzt können wir vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Ja,
mich würde Grund, an der warum Stelle interessieren.
Warum es einen Unterschied zwischen Pfalz und Rheinhessen gibt, weil Pfalz ist da, wo der Trump herkommt. Wir kommen aus Rheinhessen.
Nee, mich würde an der Stelle interessieren, wie viele davon haben ihre Ursprünge in Österreich?
Oh, das ist jetzt fies. Ja. Markus, wenn du das hörst, ne, Grüße gehen raus nach Graz und der Sturm lebt, ja. Und Puttigammer trinken wir immer gern. Nimm's nicht persönlich.
Nein, definitiv nicht. Ich glaube, der geneigte österreichische Zuhörer, der das jetzt gerade gehört hat, der hat wahrscheinlich lauter gelacht als der Deutsche, weil der hat eine ganz andere Art des Humors, was das angeht. Das ist mir schon ein paar Mal in der Vergangenheit aufgefallen.
Das ist sehr, sehr richtig, glaube ich. Ja.
Du musst aber aufpassen. Auch, es gibt zwei davon. Es gibt die Österreicher und es gibt die Wiener.
Und die Wiener würden sagen, ja, hat er einen Magister? Nein, er hat keinen Magister, interessiert mich nicht.
Ja, gar nicht. Aber tatsächlich sind das heißt, zwei durchaus unterschiedliche Schläge, Mensch.
Ist es ein Wortspiel, wenn es heißt, Trump kommt zu kurz?
Gott.
Oh, okay, der war ganz schlecht.
Du hattest noch einen positiven Ausklang, Heiko.
Gibt es hier einen positiven Ausgang heute? Ich sehe nur brennende Malls und sterbende Menschen und Menschenrechte, die mit Füßen getreten werden von allen Seiten. Aber auch das muss man ausblenden können, denn surprise, surprise. Wir sind jetzt so ein bisschen in den Nachwehen der Krise. Es ist schwer zu greifen. Ist es rum, ist nicht rum. Alles öffnet sich. Leben findet wieder fast normal statt, gefühlt. Aber in der Retrospektive dazu, vor allem was den Onlinehandel angeht, gibt es so ein paar sehr interessante Kennzahlen zu der ganzen Geschichte. Was denkt ihr denn? Wer ist denn der große Gewinner online-handelmäßig nach den Lockdown-Tagen?
Amazon.
Amazon. Ja, ich will mal sagen, Amazon ist ziemlich mal des Platzes verwiesen worden in diesen Tagen.
Oha, oha, oha. Jetzt machst du mich neugierig.
Aufgrund der Studie der Deutschen Onlinehandel Award Bradibla Choice 2020, jetzt kurz nach Covid-Lockdown gestartet und ausgewertet, kam raus, dass in der Tat die Firma Thomann am besten gerankt ist. Und das finde ich ziemlich Porno, muss ich sagen.
Oh, das gute Musikhaus Thomann.
Richtig, das gute Musikhaus Thomann. Hat bestochen durch Kompetenz, Beratung, Nachhaltigkeit, Service, hast nicht gesehen, Rundum-Paket, einfach abgeräumt gegenüber dem großen A.
Aber jetzt muss ich dich natürlich schelten, Heiko, weil dann war deine Frage echt doof gestellt. Wenn du fragst, wer ist der große Gewinner, denken Marian und ich natürlich an Asche.
Ach so, nein, Entschuldigung, der große Gewinner in der Kundengunst. Ja. Oh, tut mir leid. Ja,
jede Antwort ist immer nur so gut wie das Briefing.
Ja, Thomann hat vielleicht nicht pro Sekunde $10,000 Umsatz gemacht, aber für Für den deutschsprachigen Raum steht Thomann einfach mal 2 Stufen über Amazon, was
du meinst jetzt das Gesamtpaket von der Service-Seite her.
Von der Service und von der Wahrnehmung und ja, aber viel netter finde ich ja Platz 2. Ist nicht Amazon. Was denkt ihr?
Aber Funk der Service-Seite, das ist ja eine Frage, die kann man ja nicht beantworten, Heiko. Ich meine, das kann jetzt ein Dessous-Laden genauso sein mir fällt jetzt nichts Schräges
genug also ein. Ich sehe vom geistigen Auge meine Mutter vom Fernsehen
sitzen. Ja, ich wollte nämlich auch gerade auf die Richtung. Ich sehe irgendwie den guten alten Versandhändler Otto.
Oh, Otto, Rang 8 an der Stelle.
Oh, okay.
Aber auch gar nicht so schlecht.
Jetzt fucking QVC.
Nee.
Doch. Oh,
nee.
Und es sind nur 500 verfügbar. Und der Ticker geht runter. 300 verfügbar, 200 verfügbar. Nein, QVC hat
jetzt sind wir wieder bei Rednecks und Kreisen in der Ahnen.
Genau.
Also ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es gab mal eine Zeit, wo ich quasi zwangsurlaubstechnisch zu Hause saß. Ich musste mal tatsächlich bei vollem Gehalt 6 Monate Urlaub machen.
Ärgerlich aber auch.
Ja, das ist ziemlich nervig. Also die ersten 4 Wochen sind cool, danach wird's langsam nervig. Aber in der Zeit habe ich auch hin und wieder mal QVC geguckt, so nebenbei, weil man einfach nicht mehr wusste, was man machen sollte. Und das ist echt schräg. Das ist schräg,
aber es scheint anzukommen. Und wir machen mal den Rundown jetzt im Fast-Modus. Also Nummer 1 ist Thomann, Nummer 2 QVC.de, Nummer 3 das große A von Amazon, Nummer 4 Zooplus. Also die Leute haben
Kollege von mir, ne? Bestellt da regelmäßig und ist da sehr zufrieden, wenn irgendwas mal ist mit den Lieferungen und so, weil das sind ja auch teilweise schwere Sachen, dann kann so ein Karton schon mal kaputt gehen und so weiter. Geht relativ problemlos, ohne Rückversand, Discount. Also
was ist das für ein Laden? Das habe ich nicht mitbekommen.
Zooplus.
Ach, Zooplus.
Zooplus, da kannst du für deine lustigen Mieten ein bisschen Futter und Spielzeug
bestellen. Kratzbäume!
Kratzbäume. Bis der Arzt kommt.
Und für echt guten Preis auch. Also die Sachen sind echt günstig.
Ja. Nummer 5 und 6 habe ich sehr überrascht. Das, Nummer 5 ist Esprit.
Okay.
Nummer 6 MyToys.
Ja.
Why not? Ja, Kinder müssen bespaßt werden.
Retail, schon lange dabei. Also sie haben auf jeden Fall gelernt, Retail starten zu lassen und einfach online zu machen. Alles gut. Nummer 7, Chibo, ja, mehr als nur Kaffee. Nummer 8,
das doch auch nur, weil die ganzen Chibo-Einkäufer wegen Corona nicht rausgehen konnten und deswegen jetzt den Chibo-Online-Shop für sich entdeckt haben.
Das könnte sein. Und,
ja, natürlich. Aber das trifft ja auch.
Werden ja auch nicht müde, gute Dinge zu kopieren und selbst zu machen. Ja. Aber das ist eine ganz andere Story. Nummer 8, der Otto-Versand. Ja. Der aber, habe ich im anderen Artikel gelesen, gar nicht so viel Ertrag aus der Nummer ziehen konnte, aber trotzdem viel Traffic generiert hat, was ja auch okay ist. Nummer 9, ja,
glaube, bei Otto liegt das Problem einfach daran, dass sie einfach viel zu viel in den letzten Jahren outgesourced haben und Plattform hier und
die strugglen mit ihrem Marketplace, glaube ich, immer noch. Der ist, glaube ich, immer noch nicht so online, wie sie es haben wollen. Aber wo wir bei den Katalogversendern sind oder ehemaligen Katalogjungs, Nummer 9, Bauer, der Bauerversand. Wer kennt ihn nicht aus Kindheitstagen, ja?
Immer noch beliebt bei älteren Damen.
Ja, war immer so Otto und Quell für Arme irgendwie geführt, ja. Und auf Nummer 10, Deichmann.
Nee.
Doch.
Okay.
Auch unerwartet, und, tatsächlich.
Das ist da schätzt Deichmann nicht. Die sind online auch nicht nur auf Schuhe. Die haben auch Klamotte. Ich habe jetzt Zalando gar nicht gehört. Wundert mich.
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Die habe ich in der Tat auch vermisst in den Top 10. Der User-Wahrnehmung. Aber scheinbar scheinen all die anderen Stores besser gepunktet zu haben in der subjektiven Wahrnehmung. In Betreff auf Service, Abwicklung, etc. Und dass Zalando da gar nicht so gut abgeschnitten hat. Ja,
ja, das darf man halt hier also nicht vergessen bei der Auswertung. Wir reden von Kundenzufriedenheit.
Also genau.
Muss man wirklich umdenken. Ja. Nicht von Menge durchgeschoben Profit, sondern Serviceleistung. Aber richtig. Spannend.
Und da kann ich mir das gut vorstellen, dass der Zalando echt nicht so gut abgeschnitten ist, weil da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis so die ein oder andere Story gehört, wo ich mir im Nachhinein denke, so, ey, Alter, warum hast du das nicht einfach eingepackt und zurückgeschickt und dir gut schreiben lassen, statt dich da lange mit dem Kundenservice auseinanderzusetzen im Nachhinein. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja, ich glaube, die standen ja auch ein bisschen, oder Zalando steht ja zu diversen Software-Stückchen, die sie einsetzen unter hartem Feuer, was Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Transparenz, Datenschutz angeht. Könnte vielleicht ein bisschen mit reinspielen, I don't know, als Guessing. Aber es steht in der Kundengunst nicht unter den Top Ten. Hat mich auch sehr überrascht.
Mhm. Ja, ja. Nein, nicht überrascht. Nö, unter dem Aspekt nicht. Ich glaube, wenn wir auf Marge oder Ertrag gegangen wären, wären sie dabei, aber
bei Umsatz wären sie, glaube ich, weit vorne, bei Ertrag vielleicht noch nicht mal so.
Jetzt, was mir gerade dabei einfällt, Gegenfrage, eine Branche, die ganz brutal unter Corona gelitten hat. Mach mal Vorschläge, was könnte das sein?
Also,
ist es keine Studie, sondern, ja.
Aus meiner Wahrnehmung ganz klar alles, was mit Messebau und Veranstaltungstechnik zu tun hat.
Ja, okay, das auch. Ich dachte jetzt an Handel.
Ach so, ja. Oh.
Oh, ich dachte an Dienstleistungen, also.
Dienstleistungen, Handel. Oder? Nein, ich löse auf. Nochmal, es ist jetzt keine offizielle Studie, aber der ganze Make-up-Markt.
Oh, ich habe gestern den Trigger gesehen, ja, oder den Ticker, nicht Trigger.
Aber macht natürlich auch perfect sense, ja. Warum soll ich mich aufhübschen, wenn eh bloß der gleiche alte Typ jeden Morgen? Da brauche ich kein Make-up und muss nicht schick sein fürs Büro. Aber gerade vor dem Hintergrund wundert mich eben auch, dass relativ viele Klamottenhändler jetzt in deiner Auswertung dabei waren, weil das ist ja eigentlich auch was man dieser Tage eher weniger braucht. Naja, oder vielleicht doch noch mehr Jogginghose.
Na gut, aber Otto ist ja per se jetzt nicht mehr der reine Klamottenhändler. Das Portfolio ist dann mega groß. Ja, bei Bauer würde ich fast unterschreiben. Sehr viele Textilgeschichten dabei. Deichmann sind Schuhe, okay. Aber dass die armen Beauty Companies da jetzt ein bisschen leiden, boah, blutet mir jetzt nicht wirklich das Herz, ja.
Nein, aber ich fand im ersten Moment auch so, aha, und dann im zweiten, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, wird klar, ja natürlich, warum, wer schminkt sich jetzt noch täglich? Oder ja, auch, es hat mich auch da kenne ich, da betrete ich dünnes Eis, ich weiß ja auch nicht, vielleicht ist ja bloß die Gesamtmenge der Schminke zurückgegangen. Dass man anstatt ein Kilo bloß noch 100 Gramm Schminke ins Gesicht schmiert, oder das kann ich nicht beurteilen, aber es dankt auf jeden Fall, dass der Market Share rückläufig ist.
Da ich zum Thema Make-up nichts beitragen kann. deswegen hat ja auch Thomann ganz klar gewonnen, ne? Weil Musikinstrumente und Equipment, ganz klar, braucht jeder jetzt in der Zeit, jeder musste von zu Hause musizieren, braucht er sein Hobby nebenbei.
Ja, jeder braucht ein neues Headset, jeder braucht ein Mikro.
Oder hat sein Hobby aufreden lassen, ja?
Ja, genau. Neue Gitarre,
sehr schön zu sehen neuen eigentlich. Bass.
Neuen eine Verstärker neue von dem Geld, was wir uns von den nicht getätigten Essensbesuchen gespart haben. Macht Sinn.
Ein neues Schlagzeug-Kit für den Sohn.
Ja,
Freuen sich.
Um den Nachbarn zu ärgern.
Ja, Tipp an der Stelle, Schlagzeuge, Trompeten, Rasseln etc. immer nur an Nichten, Neffen, Verwandte um ein Eck, nie an die eigenen Kinder verschenken. Mhm.
Ja, sich Freunde sowas machen beim Bruder. Manchmal auch.
Oh Mann. Ja.
Wenn dein Bruder deinem noch nicht Geborenen auf einmal schon mal vorsorglich eine Tuba schenkt.
Ja, dann musst du Freude groß. Gucken, dass du ganz schnell einen Blumentopf draus machst.
Da ist die Freude groß, wenn der Bruder zum Besuch kommt.
Nein, das ist keine Tuba. Das ist für die Palme dort. Nee.
Da habe ich dann noch einen Hobby-Tipp. Da kann man auch ganz schnell mal lernen, wie man Messing verarbeitet. Dann kann man da so einen schönen Messingständer draus bauen. Und das ist,
ja,
Messing ist leicht
super
zu verarbeiten.
Tuba ist ja toll. Ja, ja.
Das ist besser als ein Posaune, Junge. Ja. Wobei ich sagen muss, auch die blockführten Skills meiner Tochter haben sich massiv verbessert in der Zeit.
ja.
Ja, aber so ein Musikinstrument, egal ob aus Holz oder aus Blech, macht doch immer wieder Freude, wenn es geübt und gelernt wird.
Also ich bilde mir ja ein, mich sehr genau daran zu erinnern, dass meine Eltern mir damals klar gemacht haben, dass ich das mit der Blockflöte sein lassen soll. Und ich war eine Zeit lang echt motiviert, bilde ich mir ein, aber ich glaube, die haben mich dann eines Besseren überzeugt und so im Nachhinein überlege ich manchmal, ob das nicht vielleicht aus Eigennutz war.
Ein Schelm, der Böses denkt. Ein
Schelm. Ich würde da jetzt einfach mal kommentarlos zustimmen.
Ja.
Ja. Aber ich würde sagen, wir nutzen einfach auch das Schmunzeln im Gesicht, auf dem Gesicht, um diesen harten, erheiternden, aber auch tiefgehenden Dienstagabend abzuschließen. Ja, war ein rundes Ding an der Stelle, aber ich glaube, mit fast 2 Stunden haben wir ja unsere Zuhörer genug gequält an der Stelle.
Ich denke definitiv das auch. Aber bevor wir hier ganz rausgehen, würde ich gern nochmal Bezug nehmen auf die Aufnahme von letzter Woche, als wir den Danilo von Sneaker Cleaner hier hatten. Der hat noch einen Gutschein für all unsere Hörer dagelassen, respektive einen Rabattcode. Also es gibt 20% auf alle Dienstleistungen bei Sneaker Cleaner bis Ende Juni, also noch 4 Wochen. Da müssen wir jetzt noch 4-mal dran erinnern. Im Abspann. Nö. Jawohl. Positiv.
Ach so, falscher Knopf. Entschuldigung.
Der war's. Genau. Also guckt mal rein bei sneakercleaner.de. Vielleicht findet ihr ja da was euch retten kann, eure Sneakers retten kann. 20% bis zum Monatsende. Und damit würde ich mich gerne bedanken bei euch. Bei euch Hörern.
Ja, fleißig kommentieren und ein Abo dalassen, ne? Nicht vergessen.
Ja. Kommentieren, abonnieren, liken.
In der YouTube-Sprache Glocke, Abo, liken, alles was geht.
Ja, seht ihr hier oben rechts eingeblendet, den Link. Oder so.
Oder so, genau. Swipe up for more shit.
Macht's gut, ich bin raus. Ciao.
Schönen Abend euch, danke. Tschüss. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.